Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild.
Yo, herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Ossis oder Ossi-Bastarde. Was passt besser?
Ostarde.
Wir sind wieder nicht zu zweit. Wir haben mal wieder prominente Unterstützung hier. Zu dritt sind wir. Und zwar habe ich meinen Arzt Conny mitgebracht, der ja eigentlich halb Ossi, also halb Australier zumindest gefühlt für mich ist. Ja, Conny, willkommen bei uns.
Hallo. Ja, danke schön. Ich war auch schon mal bei euch, aber nicht bei euch direkt, sondern bei den Banausen.
Genau, also bist du Ossi-Banause.
Genau, ich bin wieder da.
Und Bastard. Du bist auch eigentlich ein Komplettierer, ja, stimmt.
Ich weiß auch gar nicht, worüber bei der originalen Folge oder bei der richtigen, wie soll man sagen, bei der Parent-Folge gesprochen hatten. Was war denn da der Film?
Du bist Programmierer, man hört sofort dann Parent-Child-Beziehung raus, aber so haben wir es ja auch für uns aufgezogen. Ja? Wir sind die unehelichen Kinder von Lee und Guest, deswegen Bastarde. Ja? Also ist tatsächlich ein Film, so ein Familiending. Wir hatten bequatscht, was hatten wir denn bequatscht? Na, einmal hatten wir über die Doku gesprochen, die du mitgebracht hattest nach Deutschland, nach Berlin.
Ja, genau, Blue, ja.
Über die Verschmutzung der Meere und so weiter.
Genau.
Und dann hattest du auch einmal eine Doku mitgebracht, da ging es um diese krassen Feuer in Australien.
Ah,
über
stimmt,
die haben wir auch gequatscht.
Ja. Black, habe ich vergessen. Black December oder Dark December, irgendwie so.
Ja, sonst. Ich habe es gerade leider auch nicht mehr parat, leider.
Ja, naja.
Ja.
Und ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben ja so einen kleinen Unterschied zu dem Format, was du schon von den Banausen her kennst, ja. Das ist bei uns so, dass wir immer ein Spezialthema haben und darüber quatschen wir und wir lassen es ja auch offen, dass wir die Titel vorher, die wir gucken, mitbringen wollen, vorher bekannt geben, dass wir die auch alle gegenseitig gucken können, um darüber zu quatschen und nicht nur dann zwischendurch zuhören zu müssen. Und vor allem auch die Meinungen direkt, wenn sie konträr sind, umso mehr rauslassen können. Haben wir leider viel zu selten, Dennis, oder wir sind oft auf einer Wellenlänge, was irgendwie die Qualität eines Films betrifft.
Ja, wir streiten uns einfach zu selten.
Ja,
wir sind so ein richtig harmonisch neu verliebtes Ehepaar. Ja, das ist richtig eklig.
Ja, vielleicht bringt ja Conny so ein bisschen neue Würze in unsere Beziehung rein. Ja? Conny ist ja
der erste Dreier.
Conny ist ja in Berlin groß geworden und kennt natürlich, da er in Neukölln groß geworden und hat ja auch so eine Atzenmentalität und ja, also wenn es drauf ankommt.
Eigentlich bist du der mit der Atzenmentalität, aber.
Ja gut, müssen wir jetzt nicht weiter ausweiten. Wir haben ja, wir haben ein straffes Programm, ne? Wir haben ja.
Let's go.
Wir haben ja was mitgebracht, was Dennis grandioserweise mal wieder irgendwo ausgegraben hat. Dennis, wie bist du nochmal darauf gekommen?
Ich bin eigentlich über diese Doku darauf gekommen, weil wir hatten ja in der Folge 1 von uns, da schließen wir einen wunderschönen Bogen, haben wir ja über die Doku, die hatte ich da zumindest angeteased, Machete Maidens Unleashed, da geht es ja um die philippinische Filmlandschaft. Und dann hatten wir in der Folge 3, war es glaube ich, als wir über Canon gesprochen haben, da hatten wir Electric Boogaloo gesehen, die Doku über Canon-Films. Und dieser Mann, dieser grandiose Typ, Mark Hartley, der hat noch eine dritte Doku gemacht, in der er sich mit Ausploitation beschäftigt. Die heißt Not Quite Hollywood. Über die sprechen wir auch heute. Und so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich diese Doku noch irgendwo rumliegen hatte. Und dann hatten wir ja natürlich mit unserem heutigen Gast, der den perfekten Ansprechpartner als quasi Ureingeborener.
Vielleicht darf ich mal einhaken, weil die Leute wissen ja gar nicht den Hintergrund. Also ich bin ich bin zwar in Berlin groß geworden, ne, und bin dann mit 31 nach Australien ausgewandert. Und da habe ich jetzt über 10 Jahre gelebt. Und jetzt im letzten Jahr habe ich ein Jahr hier in Augsburg verbracht und in 2 Wochen geht es wieder zurück nach Australien. Nur damit die Leute wissen, mein Bezug zu Australien, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ne?
Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Hast du nach einem Jahr schon wieder die Schnauze voll von Deutschland?
Nee, es war von Anfang an so geplant, dass wir hier für ein Jahr herkommen, dass mein Sohn auch ein bisschen die Sprache weiter ausweitet und so weiter. Und das auch mal für mich so ein Check, ob Deutschland potenziell noch ein Land ist, um wieder zurückzukommen. Weil jetzt, wenn man ein Kind hat, dann gibt es halt andere Prioritäten im Leben. Und ja, Strand ist schön, aber es gibt mehr für Kinder als Strände. So. Und deshalb, ja, das war jetzt dieses eine Jahr, wo wir hier waren. Aber wir müssen jetzt nochmal zurückführen ein bisschen. Und dann kommen wir vielleicht tatsächlich zurück.
Würde mich natürlich als Freund sehr freuen.
Ja.
Sag mal, vielleicht noch in einem Satz zusammengefasst. Was war ausschlaggebend für dich? Australien und nicht irgendwo anders hin?
Ach, das war wirklich, das ist eine gute Frage, weil jetzt, wo ich weiß, ich war ja vor ein paar Tagen in Berlin, da war das erste Mal in Berlin seit langem, dass ich auch mal da war und hatte eigentlich ein gutes Gefühl so. Normalerweise fahre ich nach Berlin und so direkt, ich will wieder abhauen. und habe mir überlegt, so ja, wieso ist das eigentlich so? Und also früher war es tatsächlich die Lebenssituation, ne? Also ich habe aufgehört mit meinem Masterabschluss, habe ich in der Beuthochschule gemacht und war dann in einer Situation, war Single und wollte noch mal irgendwo sowas wie ein Auslandssemester machen, was die Leute normalerweise während der Uni machen. Aber das hat sich bei mir irgendwie ergeben und dann habe ich es halt nach der Uni gemacht und Australien war halt einer der Länder, die ein Visum angeboten haben zum Arbeiten ohne irgendwelche Restriktionen. Also ich konnte einfach ein Jahr quasi machen dort, was man will und das habe ich dann gemacht und da bin ich dann hängen geblieben quasi. Also weil es, ja, ich war Single, Berlin hat mich sowieso schon mega angekotzt, stand schon lange fest eigentlich, dass ich Berlin irgendwie verlassen will und es kam dann alles zusammen so. Also hat gut gepasst alles.
Ja.
Ja.
Hand aufs Herz, lag's an Dave.
Auch.
Auch.
Kann ich.
Diese Kinobesuche waren so schlimm. konnte ich mir nicht mehr geben.
Hat er immer das mit dem Loch und der Popcorn-Tüte gemacht?
Nee, wie? Aber David hat schon ab und zu mal ein paar Sachen gerissen.
Das glaube ich sofort.
Wobei das eher bei den gemeinsamen Barbesuchen war als im Kino, oder?
Nee, war schon im Kino. Also. Ich will es jetzt hier will ich jetzt nicht exposen und sagen, was du jetzt gemacht hast, aber gab schon so komische Momente mit dir. Oder wollen wir das kurz besprechen? Mir ist es egal.
Gerne, weil ich habe eigentlich als gemeinsame Momente dann vielmehr Kingsley, also Taktlos, ja. Die Rap-Hören, Deutsch-Rap-Hören, die kennen vielleicht Taktlos. Der war doch mal mit. Der stimmt, da haben wir auch wieder, da haben wir wieder eine Querverbindung zu den Banausen, weil okay. Bei den Banausen und ein guter Freund von Guest ist ja Chirus, der auch mal, ja, einen Langfilm gedreht hat und davor auch mal einen Kurzfilm. Und zu dem Kurzfilm waren wir damals im Cinestar am Potsdamer Platz, wo die Filme im Original liefen. Da hatte Chirus dann einen Kinosaal gemietet. Und da bist du mitgekommen. Pascal war, glaube ich, auch mit dabei. Und
stimmt.
Taktlos. Ja, und echt, da war, stand doch dieser Popcornautomat im Flur. Und Kingsley, obwohl da neben dem Popcornautomaten eine Frau, eine Mitarbeiterin offensichtlich stand, hat Kingsley einfach reingegriffen, sich einen Haufen Popcorn da rausgezogen.
Ja, ja.
Für Oma. Aber ja. Du merkst schon, ich lenke nur ab von meinen Eskapaden, ja, von denen ja, ich gar nicht mehr wissen will.
Also ich habe jetzt auch nur, es ist halt immer so, wenn man mit David ins Kino geht und jemand redet hinter dir oder neben dir oder knistert in einer Popcorn-Tüte oder in den Lollis, dann ist sofort bei David Aggressionslevel von 0 auf 100. Und dann wird auch das direkt gesagt. Was auch ist ja, ich finde das ja aus direkt sein ist okay, ne? Das ist plausibel, warum kommst du hin und quatscht und so. Aber David macht das schon auf einer sehr direkten Art und Weise.
Du hast vollkommen recht. Ich war noch von anderer, wahrscheinlich halt wirklich dem Großwerden bedingt, ja, wie wir sozialisiert wurden teilweise in Kreuzberg in der Köln. Du bist ein gechillter. Bei mir war es halt irgendwie anders. Ich war eine Kartoffel in dem Haus, wo ich gewohnt habe. Ja. Die einzige deutsche Familie in dem Haus, sonst nur Türken. Und da gab es halt echt einfach wahnsinnig viel Stress. Ich will gar nicht sagen, dass die Türken Stress gemacht haben. Es gab also so war ich
schuld daran, dass du dich beschwerst im Kino.
Ja. Ich bin da aber auch entspannter geworden. Allerdings, sorry, doch noch eine kurze Anekdote. Ich wurde heute auf dem Weg zur Arbeit, wollte gerade in die U-Bahn einsteigen, von einer Frau geschubst. Ist ja auch unabhängig von dem, ich wurde einfach geschubst. So, ja. Die hatte sich auf die Schliff getreten gefühlt und ich fühlte mich irgendwie sofort daran erinnert, wie ich früher reagiert hätte. Ich bin da zum Glück entspannt geblieben. Ja.
Die hatte ich noch erkannt aus dem Kino von damals.
Wahrscheinlich. Ja. Die wird es gewesen sein, direkt in der Reihe hinter
uns. Ist der Nasenbeinbruch denn gut verheilbar?
Ja, und so viel nochmal zum, was du vorhin eingangs gesagt hast, zum Atzen-Level. Also du bist da schon weiter voraus. So.
Ja, das stimmt. Ja. Nur, aber um es mal auf die, um auf die positive Schiene und vor allem auch mich, für mich und unsere Freundschaft auf die positive Schiene zu bringen. Das ist ja ein Thema neben anderen, die uns ja schon seit langem begleitet, Conny. Gemeinsam Film oder vor allem ins Kino gehen. Haben wir ja auch zuletzt im Dezember wieder gemacht, als du hier warst, über Weihnachten. Haben wir ja zusammen Herr der Ringe, Dings Rohirrim geguckt. Also
ja.
Feiere ich ja auf jeden Fall.
Genau, also wir waren schon oft im Kino zusammen.
Ja.
Ja.
Und jetzt kam Dennis mit der Ossi-Doku ums Eck. Und da dachten wir, ey, müssen wir gucken und laden Conny zu ein.
Ja, man muss ja, man kann auch hier wieder sagen, bei der Doku, ey, der Typ hat es einfach drauf, Dokus zu machen, nach denen ich Bock habe, jeden einzelnen Film zu gucken, den er da reingeklatscht hat, weil er schafft es A, die Filmausschnitte so zu wählen, dass es mit Abstand die geilsten Szenen sind, und dann holt er auch noch Leute ran. Und hier, vor allen Dingen hier hast du ja mit Tarantino den Laberkopf des Jahres. Der könnte mir ja selbst eine 8-Stunden-Doku von einer weißen Wand an der Farbe trocknet geil reden. Also irgendwie, irgendwas macht dieser Mark Hartley richtig bei seinen Dokus, dass ich danach einfach fasziniert von dem Thema bin.
Ja, Mann, geh mir genauso. Ich war total happy. Also erstmal wusste ich halt gar nicht, bis du irgendwann gesagt hast, derselbe Typ. Und ich kenne ja noch nicht mehr Shitty Maidens Unleashed, aber freue mich schon wahnsinnig darauf, weil, wie du schon meintest, also bei mir war wirklich so, ich bin eine Woche lang nach Gucken der Doku wirklich deep gedived, Alter. Ich habe mich mit allen Filmen kurz beschäftigt, die da referenziert werden. Und das sind mal, ich glaube, 94 Filme, Alter, die da.
Wie viele davon hast du dir bestellt sofort?
Müsste ich nochmal nachschauen, aber waren schon ein paar, die ich bestellt habe. Ich hatte zum Glück ein paar, aber in Summe komme ich, wenn mit denen, die jetzt noch im Anmarsch zu mir sind, also es gab zwei Exporte, die ich mir bestellt habe. Einmal The Chant of Jimmy Blacksmith habe ich mir bestellt. Die habe ich schon lange auf der Wunschliste gehabt. Die kommt jetzt aus den USA geliefert. Und dann noch Breaker Morant. Da gibt es auch eine schöne Criterion-Veröffentlichung. Die habe ich auch mir bestellt. Die werden wahrscheinlich Ende März irgendwann eintrudeln. Und noch ein paar deutsche Sachen, also deutsche Veröffentlichungen. Ich komme dann in Summe auf 25 Titel, die von den 94, die dort referenziert sind, die ich dann in der Sammlung habe. Plus gibt es dann noch ungefähr 8, die ich auf meiner Wunschliste habe, wo entweder die nächste was kommt oder. Bitte?
Die du mir dann schickst, mit Sicherheit.
Ja, tatsächlich, Conny. Ich muss tatsächlich dann bitte nochmal deine Unterstützung, dich um Unterstützung bitten, weil es gibt in Australien ein Label, das nennt sich Umbrella Entertainment. Und die haben echt einige von diesen Ausploitation-Klassiker veröffentlicht. Und auch Wake and Fright, was man ja wahrscheinlich als eins der bekannteren Werke nennen kann, die auch in dieser Doku vorkommen. Da kommt nämlich im Juni eine richtig schöne 4K-Edition raus von dem Ding. Und da habe ich auch nur die Blu-ray zu Hause. Also muss geupdatet werden. Ja. Und da halt Australien exklusiv, ja. Umbrella Entertainment, 60 australische Dollar. Ich warne dich schon mal vor. Ja, genau.
Zahlst du ja. Aber wo wir jetzt schon mal dabei sind, was ich ganz interessant finde zu diesem Thema, ist so, ich gucke ja manchmal bei Gumtree, das ist so die Kleinanzeigen-Variante in Australien. Und da gibt es manchmal ganz ausgefallene Sachen. Ja. Da gibt es dann halt auch so Sachen aus alten Filmen. Letztens war da so ein kleines U-Boot zum Beispiel, was man bei Gumtree dann kaufen konnte. Und da steht da aus dem Film XY. Geil. Und das merkst du, das kommt alles aus dieser Zeit halt, ne, wo die dann einfach auf billig irgendwas zusammengebaut haben. Und dann werden die Sachen halt verkauft. Da gibt es wirklich, also die wildesten Sachen. Sarg gab es mal so. Und ich habe ja dann, das habe ich ja glaube ich auch mal gesagt bei dem anderen Podcast, ich habe ja zuletzt auch gelebt in der Region, wo man nicht weit weg ist von der Gold Coast. Oder in der Gold Coast sind ja die Warner Studios, war das, ne? Ich war noch nie da, aber ich glaube ja. Das heißt, die ganze Gegend ist schon sehr so Kino beeinflusst, muss ich sagen. Wir kennen auch viele Leute, die so, wir kennen Stuntmen, wir kennen eine, die macht Masken, also auch Kostüme, ne? Und die arbeitet auch dort in den Studios. Ich weiß jetzt nicht, welche Filme die gemacht hat, aber immer kleine Sachen, große Sachen, die war schon bei allem dabei so.
Ah, ja.
Also du bist schon, wenn du da oben lebst quasi, lernst du auch irgendwann irgendjemanden kennen, der halt auch in der Branche aktiv ist, ne?
Ach, das wird auch hier wahrscheinlich Village Roadshow sein, oder? Und die gehören mich zu Warner.
Ich war nie da. Also
Oxenford. Die sind in Oxenford angesiedelt, also Gold Coast. Nee,
es gibt richtige Filmstudios.
Ja, ja, also, meine ich ja. Willis Roadshow, ja. Das ist ein Filmstudio. Die haben da ein großes Gelände in Oxenford.
Da muss es das sein. Da muss es das sein. Und da wurde ja auch, wie heißt das? Ich habe den Film vergessen.
Mad Max?
Mad Max wurde ja, vielleicht wurde teilweise auch dort gedreht, aber der wurde ja im Brokenhead, im Outback richtig gedreht.
Achso, du meinst den ersten, ich meinte jetzt, war schon gedanklich bei den neueren Fuel Road und
Fuel
Rosa.
Achso, das kann sein. Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ja. Aber der Fisch fällt mir der Name nochmal später ein, aber es gibt auch richtig große Hollywood-Produktionen, die dort gedreht werden.
Ja.
Aber nochmal, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt so, wir haben auch in dem Ort, in dem ich gelebt habe, zuletzt Morolumba, da gibt's ein Kino. Da ist die Tochter von dem Regisseur von Crocodile Dundee. Sorry, ich weiß nicht, wie der heißt. Sie ist die Leiterin dort. Und in dem Kino selbst gibt's halt auch Sachen aus dem Film. Und zum Beispiel auch das Drehbuch, das steht dann so aus, ne? Und also, man könnte, der zurück zum Thema, wenn du nochmal was anderes suchst außer Filme, kann ich auch gerne mal andere Sachen aus Australien schicken. Und die stellt sie dann nach Hause, zwischen den DVDs.
Ich bin gerade, Dennis, ich bin total froh, dass ich mich nicht um Social Media Kanal kümmern muss. Wahrscheinlich nach Hören dieser Folge gibt's wahrscheinlich etliche, die jetzt anfragen über YouTube Kommentare. Ey, kann Classic Dave über Conny was besorgen? Ich brauche dieses U-Boot.
Ich brauche ein U-Boot.
Aus dem australischen Yellow Submarine-Film.
Ja. Und ja, ich war ja auch bei im Brokenhead bei dem ganzen Schrott-Requisiten von wie heißt der Film?
Worum geht's?
Wie heißt der Film? Mit den Autos in der Wüste. Haben wir doch gerade drüber geredet.
Mad Max.
Der Originale aber, ne?
Ja,
der
Originale. Okay,
ja. Und da war ich auch, aber es war leider ein Sonntag und dieses Museum hat geschlossen gehabt. Aber ich habe es von draußen gesehen.
Ach, bist nicht Berlin-Style dann über den Zaun geklettert und hast jetzt die trotzdem angeguckt?
Also ich glaube, da gab es gar keinen Zaun. Das war schon so ein bisschen, das bist halt wirklich im Nirgendwo. Das ist so im Outback, da spielst jetzt, das ist ein Schrotthaufen, ne? Es geht um Schrott. Also das ist dann, dass du da überhaupt Geld zahlen musst. Ist
Hammer.
Halt so eine, ja, aber ja, da war ich auf jeden Fall.
Cool, cool. Und ich erinnere mich noch irgendwie an eine Geschichte, die du mir am Telefon erzählt hattest. Wie ist nochmal der Schauspieler von Thor, Marvel-Universum, ganz berühmter Schauspieler? Chris Hemsworth, genau. War das Chris Hemsworth? Nee, doch. Ja, den hast du da am Strand, glaube ich, getroffen, ne? So voll Family-Style.
Ja, also ich habe ihn jetzt nicht getroffen, aber der geht halt auch da surfen an den Stränden und wir waren halt mal am Strand und dann sagt er von, ja, da ist Chris Hemsworth, der surft dort gerade.
Okay.
Ja, also.
FKK oder?
Genau, aber Thor ist übrigens der Film, auch der gedreht wurde. Gut, dass du sagst, der wurde halt auch in der Gold Coast dort produziert.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube oft ist ja auch so, dass fremde Filmstudios sich einfach dann einmieten in andere Studios und so weiter. Also, okay.
Ja.
Weil das wäre ja Disney gewesen. Okay. Ja, mega. Alter, die ganzen Geschichten kenne ich noch nicht, obwohl du weißt, ich bin Filmfreak. Ja? Aber trotzdem, danke fürs Angebot. Vielleicht komme ich mal darauf zurück, wenn ich dann den Hammer von Thor brauche.
Genau, auch sowas. Also, wie gesagt, es ist immer lustig, wenn du bei Gumtree noch irgendwas schaust, dann poppt irgendwie sowas ganz Verrücktes auf. Ich glaube, vom Panzer gab es auch mal oder so.
Ja. Alter. Ja, den gab es mal, weil du ihn jetzt hast in deinem Garten zu Hause. Oder?
genau.
Ich hätte Platz für den.
Stimmt, ja. Dennis hat ein großes Grundstück draußen. Ja, kann ich bestätigen. Das
ist eine gute Idee.
Ja, ich fand die Doku ja auch ziemlich geil mit dem anschließenden Deep Dive. Aber also du hast ja schon ein paar Namen genannt. Allen voran hätte ich auch Quentin Tarantino genannt. Ja, einfach eine der lebenden Filmkoryphäen überhaupt. Egal, ob er aktiv am Drehen oder überhaupt im Hintergrund rumschwirrend. Ich habe mich total gefreut, auch George Lazenby zu sehen, weil ich als Jugendlicher wirklich mit den Bond-Filmen aufgewachsen bin und mich damals einfach schon gewundert hatte, bevor es halt IMDb und Trivia Facts und so weiter gab, warum es einfach nur einen Bond-Film mit dem gibt. Ja, und man hat den, ich weiß nicht, ging mir so, ich habe den dann auch danach nie wie irgendwo groß wieder wahrgenommen. Ja, und dann plöppte er auf einmal in dieser Doku auf, in einem Kontext in einem Film, der mir auch nichts sagte, obwohl ich eigentlich ja auch viel Jimmy Wang Yu Zeug geguckt habe. Von daher fand ich das einfach sehr interessant, weil einfach unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Schauspieler oder Filmschaffende da in der Doku zu Wort kommen, die ziemlich cool geschnitten ist und auch immer wieder halt Filme kurz erwähnt werden, manchmal ein bisschen länger erwähnt werden und man das Gefühl hat, man erlebt da schon einen ganz guten Rundumschlag, was Ausploitation betrifft. Und es ist ja wirklich nur eine Thematik aus Australien. Da gibt natürlich noch darüber hinaus viel, viel weitere australische Kinofilme, die auch teilweise noch bekannter sind. Aber fand ich ziemlich geil. Conny, du hast die Doku auch gesehen, oder? Wie ging es dir denn?
Genau, also ja, also auch überrascht, ne? Also ich fand auch, ich kannte die Filme so gut wie gar nicht, als wäre ich mal von irgendeinem gehört. Und ich kannte auch jetzt, also ich wusste natürlich, dass der Schauspieler Lisabey heißt er, ne? Lisabey, dass der einmal Bond war. So, das ist ja bekannt, dass immer die Bonds, die einmal waren, ja, man fragt, wer war James Bond, dann kommt der natürlich. Aber dass der jetzt aus Australien kommt, oder
wusste ich auch
das,
gar nicht.
Das war mir jetzt überhaupt nicht bewusst, ja. Aber was ich noch lustig fand, war, dass halt, wenn Tarantino eingeblendet wurde, dass da immer stand so, Tarantino-Fan. Also gar nicht so Regisseur oder so. Ja. Und dann war wirklich, das hat man auch gemerkt, war so der richtige Fan, der wusste eigentlich über alles Bescheid. Jedes Detail, also ja, also war schon sehr überraschend.
Er ist wirklich verrückt, oder was der einfach weiß, Alter. Das ist ein lebendes Lexikon.
Ja.
Ich glaube, in seiner Zeit in der Videothek hat er in den hier Video Archives, hat er, glaube ich, jedes Cover auswendig gelernt, was da gestanden hat. Und der taucht ja in so unfassbar vielen Dokus auf und kann überall immer so einen Deep Dive abliefern. Ja, da ist die Schauspielerin, die hat auch noch da mitgespielt und da und da und da. Und dann hat man sie da noch gesehen. Und eigentlich wollte man sie hier auch noch haben, wo ich so denke, sag mal, hast du IMDb auswendig gelernt? Wie kann man das denn alles wissen? Mhm. Und normalerweise haben ja Leute irgendwie ein fundiertes Wissen so über einen Bereich, meinetwegen, keine Ahnung, Horror der 80er oder so. Und der kommt einfach dann hier um die Ecke und hat einen Film, den ich heute mitgebracht habe, da weiß er einfach alles drüber. Wie kommt man denn dazu, diese Breite an Filmwissen einfach auch abzufrühstücken? Und das ist wirklich immer wieder beeindruckend.
Ja, Mann.
Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wann man aufwächst, ne, in welcher Zeit. Und er kommt natürlich genau in dieser Zeit wahrscheinlich, wo in seinen 20ern, schätze ich mal so, oder noch ein bisschen früher, wo er halt dann tatsächlich nur sich darum gekümmert hat. Zum Beispiel ich und David haben ja nur Musik. Ich kann ja auch Musikproduzenten von Alben nennen, von 1998, weil ich die CD hatte vor mir, habe die Alben gehört. Also das sind alles Sachen, die haben wir alle so im Kopf. Und der war halt genau dort drin, ne, in dem ganzen Film.
Total.
Ding. Ja.
Ja, die Doku ist von 2008. Und hat damals auch den sogenannten AFI Award, also ist ein Award vom Australian Film Institute, als beste Dokumentation gewonnen.
Würde ich auch sagen, völlig zu Recht, weil wenn du so eine Doku über die Filmlandschaft ablieferst, das ist ja eine bessere Werbung, kannst du als Land ja gar nicht kriegen für deine Exploitation-Filmlandschaft. Und das wollte ich eben eigentlich noch sagen. Der Grund, warum ich überhaupt mit Ausploitation was anfangen konnte, war letztes Jahr das Hardline-Festival in Regensburg. Weil da lief nämlich freitags als Midnight-Movie The Emu War, wo es um Emus geht, die halt Knarren haben und da rumlaufen und irgendwelche die letzten Menschen sich da erwehren müssen. Und da hatte der Regisseur vorher kurz so einen Einspieler, wo er dann das Thema Ausploitation kurz angesprochen hatte. Und deswegen bin ich überhaupt irgendwie an diesem Begriff hängen geblieben. Und hatte Bock, da mehr zu sehen, weil die Emu War ist einfach nur absurd, absurder. Also schlimmer geht's gar nicht. War aber lustig. Und das hier hat's halt nur bestätigt, dass da noch so viel mehr ist. Das ist ja wieder großartig. Ich hoffe, dass man dem Mark Hartley einfach so viel Geld gibt, dass er noch viel mehr rauskramt, weil es gibt bestimmt noch Dutzende andere Filmlandschaften, wo es ähnlich spaßige und spannende Themen zu holen gibt. Wir brauchen ja auch für künftige Folgen noch was. Also Marc, wenn du das hörst, mach weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja dann auch versucht, noch innerhalb der Kürze der Zeit mir so viel wie möglich anzugucken. Dennis, du hast, glaube ich, zeitlich nicht ganz so geschafft, wie du es sonst oft ja auch machst, dass du viel im Umfeld noch links und rechts guckst. Auf wie viele Filme bist du jetzt gekommen, Summe?
Ich habe tatsächlich nur 4 Filme geguckt jetzt.
Ja.
Also die 3, die wir heute mitgebracht haben, die Doku und noch Wake and Fright einmal, den kannte ich aber auch schon. Ansonsten war ich ja mit den restlichen Aufnahmen ganz gut ausgelastet.
Ja, ich habe mir gestern noch 2 Filme reingezimmert. Unter anderem ein Remake zu dem Film, den du mitgebracht hast, Dennis.
Oh, scheiße.
Ja. Und den zweiten Teil zu dem Film, den inoffiziellen zweiten Teil zu dem Film, den ich mitgebracht habe. Ja. Zum Remake habe ich es nicht mehr geschafft, weil das Remake, da hast du mich ja auch drauf hingewiesen, ja, Dennis, der ist ja auch von Mark Hartley, ja. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, um Gottes Willen, ich kenne ihn zwar nicht, aber ich glaube, der sollte lieber beim Doku-Thema bleiben.
Möglich.
Ja.
Sah auf jeden Fall übel aus.
Ja. Wir wollen mal anfangen. Soll ich mal einen Start machen mit einem der Filme, die dort referenziert werden und vielleicht auch gleich die Querverbindung auch nochmal zu Not Quite Hollywood, der Doku, zu schaffen, weil nämlich Quentin Tarantino diesen Film nennt Patrick aus dem Jahr 1978, den er auch damals ziemlich gefeiert hat, der auch Einfluss hatte auf Kill Bill Volume 1. Ja. Und Patrick bringt seine Eltern um. Damit startet der Film erstmal. Eltern machen sich irgendwie, finden ihren Sohn komisch, haben im Nebenraum Liebestechtelei und springen danach in die Badewanne. Und Patrick kommt aber ums Eck und schmeißt erstmal so einen kleinen Radiator, den zu, verbrennt sich dabei und dann schmeißt er nochmal. Und dann gibt's halt, weil Elektrogerät, naja, Stromschlag in der Badewanne und beide Eltern geht drauf. So ist erstmal der kompromisslose Anfang des Films.
Wie geil ist bitte diese Einstellung von dem Bettpfosten?
Also der gegen die Wand hämmert, mit der,
wo ja, aber du hast halt diese, ja, hast halt diese spiegelnde Kugel, diese Metallkugel, die gegen die Wand klatscht vom Bett und in dieser Spiegelung der Kugel siehst du die Eltern bumsen. Das ist halt perfekt. Also es ist die beste Einstellung, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe.
Ja, plus halt Sound, weil eben Terror beim Kind, weil eben monotoner Sound nebenan im Kinderzimmer ankommt. Ja, blöd halt nur, dass Patrick dann kurz darauf im Koma liegt und so dann auch in einem privaten Krankenhaus seit Jahren vor sich hin vegetiert. Und da springt Casey Jacquard ein, ja, die hier auf Jobsuche ist und schon mal als Krankenschwester gearbeitet hat und da Vorstellungsgespräch bei der Oberschwester hat, die ja schon so ziemlich oldschool ist und eigentlich gar keinen Bock hat auf irgendwelche Menschen, sondern einfach nur ihren Job ordentlich vollziehen möchte und sie da auch ziemlich hart im Jobinterview sozusagen rannimmt. Und ihr auch dann den Job eigentlich nur gibt, weil plötzlich der Chefarzt und der Arzt, Pflegearzt des zu betreuenden Patrick am Start ist und der sie halt einstellen will, weil Personalmangel. Eigentlich hat sich seitdem also nicht viel verändert anscheinend in Krankenhäusern. Gut, da kann vielleicht Dennis auch noch mehr erzählen. Egal, die Situation haben wir und sie wird eingestellt, aber dann von der Chefin mit der Maßgabe, sie kann sie jederzeit einfach rausschmeißen, ohne gekündigt zu werden. Fand ich auch interessant. Ja, und so kümmert sich Casey, die gespielt wird von Susan Penelligan. Die kannte ich nicht. Die hatte kurz davor eine der Hauptrollen in Der Soldat von Oranien, von so ein Klassiker von Paul Verhoeven von 1977. Die macht es hier, finde ich, ganz gut. Die kümmert sich schon ziemlich cool um Patrick. Und ja, er findet sie anscheinend auch gut, weil er ist nämlich gar nicht so abwesend, wie eigentlich alle von ausgehen, sondern versucht, auf sich aufmerksam zu machen, indem er auch plötzlich mal eine Schreibmaschine, die sich im Raum befindet, zum Tippen kommen lässt. Oder ich glaube, sie ihn auch mal abtastet und sie dann feststellt, dass er ja eben auch untenrum noch voll funktionsfähig ist und auf einmal eine Erektion hat, zum Beispiel. Das Ganze wird halt sehr kritisch von der Oberschwester beäugt, weil sie eigentlich will nicht, dass da irgendwelche Experimente von unautorisiertem Personal gemacht wird. Aber verhindern lässt sich es nicht, weil Patrick, nach und nach das Umfeld der Person, die ihn da umgeben, versucht, telekinetisch zu steuern. Ja. Ganz cool gemacht, fand ich. Ja, also ein Beispiel, Casey hat einen Freund, Ed, der wird hier von Rod Moulinar gespielt. Der hatte mal eine Nebenrolle dann ein paar Jahre später in Der Fall des Leutnant Morant. Das war auch einer der Filme, die in der Exploitation-Doku Erwähnung finden. und fängt halt an, ja, ich glaube, der ist im Pool und kommt auf einmal nicht mehr hoch aus dem Wasser. Und da merkt man schon, irgendwas ist da im Gange. Ja, und so viel mehr will ich gar nicht erzählen, außer dass es dann halt nach und nach zu irgendwelchen komischen Vorkommnissen kommt. Sei, dass sich Leute irgendwie die Hände verbrennen oder Schlimmeres passiert. Wie fandet ihr es?
Ja, fang ich mal an. Erstmal übrigens spannend. Wir haben für dich, Conny, wir haben vorher gesprochen und meinten so, ja, lass uns mal die Inhaltsangaben ganz kurz halten. Das ist bei Dave ganz kurz halten.
Ja, wir haben auch gesagt, wir machen Timeboxing und wir haben echt noch komfortabel Zeit. Deswegen.
Machen Shadowboxing. Ja. Ja, ich fand den Film überraschend irgendwie. Weil, also der wurde ja in der Doku auch mal richtig gut angepriesen. Mhm. Und dann mit klar als Vorlage für Kill Bill kann man ja in Teilen dann, sobald man ihn sieht, halt auch nachvollziehen. Mit ans Bett gefesselt, man kriegt aber doch was mit und Leute stehen am Fußende und so, da sind ja teilweise einzelne Schüsse fast 1:1 kopiert. Im Krankenhausalltag kann ich aus meinem sagen, hat sich nicht so viel geändert vielleicht. Es gibt immer noch zu wenig Pflegekräfte und eine merkwürdige Betreuung oftmals. Ich hoffe, das ist aber generell ein bisschen besser geworden. Ich fand den Film zu lang. Mhm. Ich muss es sagen, also es hat sich mit 112 Minuten dann doch ein bisschen gezogen hier und da. Generell finde ich die Prämisse spannend und ich finde auch, dass es gut gespielt ist. Also ich meine, allein das mit diesen ganzen Zeit diese Augen so offen halten, schon krass.
Ja, er hat ja da auch irgendwie eine Flüssigkeit reingeträufelt bekommen, dass es ihm leichter fällt, immer so lange die Augen wirklich wie starre offen halten zu können. Sah schon abgefahren aus.
Ja.
Ich fand auch krass, als ich dann gelesen hatte in Trivia Facts, dass die Originalversion von Regisseur Richard Franklin, vielleicht noch kurzer Ausflug, der hat 2 Jahre davor Phantasm gemacht, aber nicht den ihr vielleicht kennt, mit PH geschrieben, sondern mit F geschrieben, also australischer Pornofilm. Ja, da hat er eben auch einen Alias benutzt, um nicht so erkannt zu werden, aber in Zeiten von Datenbanken und IMDb, ja, irgendwann ist alles transparent.
Kommt nicht aus.
Hat dann 3 Jahre später Truck Driver gemacht, gejagt von einem Serienkiller, hat er noch im Deutschen. Da spielt, ich glaube, das war der mit Jamie Lee Curtis, oder? Die da mitspielt.
Ja, das hier, Road Games, den hatten die Banausen ja auch schon mal von Erik, glaube ich, aufgetragen bekommen.
Cool, sehr gut.
Ist das nicht Stacey Keach in der Hauptrolle?
Ja, genau. Ja. Ja. Der fehlt mir noch in der Sammlung, gibt nur eine DVD und arschteuer leider. Und dann hat er noch
geiles Cover.
Und dann hat er noch 1986 zum Beispiel Link, der Butler gemacht, den man vielleicht auch kennt mit dem Schimpansen im Film. Schimpanse war es nicht. Ein Affen im Film. Mhm. Ja, und dessen ursprüngliche Filmfassung sollte 140 Minuten lang gehen. Ja, ich bin froh, dass der hier anscheinend schon auf 112 runtergeschnitten wurde, aber ich sehe es so wie du. Die Story hätte man eigentlich auch in guten 1,5 Stunden erzählen können und dann hätte der Film auch vielleicht nochmal eine erfrischende Dynamik vielleicht an den Tag gebracht, die das Ganze deutlich kurzweiliger hätten rübergebracht. Ja, sehe ich so wie du.
Ja, alleine wie lange diese Szene am Pool dauert, bis sich das alles entspinnt, dann hat der noch was mit dem, da kommt noch ein Mädel aus dem Wasser, da ficken noch welche hinten in der Ecke im Pool und so und dann wird der da runtergezogen, er quatscht sie noch an und das dauert so lange für am Ende echt ziemlich wenig an, wo du halt merkst, okay, ja, telekinetisch, da läuft was, er kann ihn runterziehen, aber es hätte auch gereicht, wenn er sie unangenehm anflirtet und Patrick dann eingreift und ihn unter Wasser zieht, hätte gereicht, also es spielt sowieso keine Rolle, weil da kommt irgendwann nach 5 Minuten Gelaber und Mädel aus dem Wasser, absolut. Die ist weg, die siehst du nie wieder.
Also eigentlich hätte man die Szene komplett streichen können, weil es reicht ja eigentlich auch aus, die Szene, wo er für sie kocht, mit seinem komischen Thunfischauflauf und eben dann was passiert, ja. Naja.
Aber ich glaube, auch solche Szenen sind typisch Exploitation, ne? Warum einfach, man hat kein Budget, man muss die Sachen langziehen, sonst würden ja Filme 20 Minuten dauern. Also bei dem Film, den ich gleich besprechen werde, da sind da die ganzen Kampfszenen so lang, dass, ja, das einfach so, das war die Zeit, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Mhm. Und Filme machen war ja zu der Zeit auch noch viel. Ich habe gestern noch eine Horror-Doku geguckt, da wird das auch nochmal spannend. Du hast halt eine Location X oder irgendein Prop, was du benutzt und weil du es hast, willst du es benutzen, so lange wie es geht, um halt Laufzeit zu füllen. Ja, neun, aber ja.
Ja, oder damals gab es halt die Grundidee und dann wurden halt ja die konkreten Dialoge vielleicht kurz vor Dreh oder so noch abgestimmt. Ja.
Wenn überhaupt.
Damals waren die Zeiten anders. Ja. Ich würde hier noch kurz gerne den Typen, den Schauspieler erwähnen wollen, der hier den Doktor, den Hauptdoktor da spielt, Dr. Roget, gespielt von Robert Hartman. Weil der hat nämlich auch gute Filmografie. Ja, den kann man aus Die roten Schuhe, dem Klassiker von 1948, kennen. Oder 20 Jahre später Chitty Chitty Bang Bang. Das ist ja auch ein ziemlich bekannter Musical-Film. Ansonsten gibt es halt noch ein paar Nebenrollen, die man vielleicht kennt. Auch ich einiges an Filmen an Start, wo die mitgespielt haben, die halt auch in der Exploitation-Doku Erwähnung finden. Lustig fand ich, dass hier Patrick als Film ein Jahr später in dem Film Der Tag nach Halloween im Fernsehen läuft in einer Szene. Ja, auch das ein Film, der halt in dieser Exploitation-Doku kurz erwähnt wird. Ziemlich interessant und da freue ich mich schon darauf, weil Patrick nämlich, ich meine, warte mal, da gibt eine Veröffentlichung von Arrow, glaube ich, war das, auf Blu-ray, da hast du nämlich alle drei Tonspuren. Einmal die US-amerikanische, einmal die originale australische. Ist halt immer lustig, dass die Amis immer nochmal eine eigene englische Tonspur brauchen, weil sie den australischen Akzent oft nicht verstehen. Und was halt geil ist, bei dem hast du noch eine europäische Variante, wo im Original hat Brian May nämlich den Soundtrack eingespielt. Und in der europäischen Variante war das einfach mal Goblin, die ja für diverse Dario Argento-Filme den Soundtrack gemacht haben, wie Suspiria und so weiter. Also die Spur gibt's leider bisher nur auf Blu-ray, auf dieser Arrow Blu-ray, weshalb die auch nochmal auf meiner Wunschliste gelandet ist.
Oder Brian May übrigens nicht verwechseln mit dem Brian May von Queen.
Danke, danke, dass du, ich wäre wieder darauf reingefallen. Ja, nicht nur, bevor ich es schon mal verpeilt, das war auch so ein Canon-Film, das war dieser Reise zum Mittelpunkt der Erde-Film, wo...
Ja, das war, den hast du mit irgendeinem...
Ja, George Clinton war das.
George Clinton, genau. Ja, es war aber der weißeste George Clinton, den man finden konnte. Da war nichts mit Bow, Wow, Wow, Yippie, Yo, Yippie. Okay.
Danke, Dennis, dass du es gleich korrigierst, ja, und nicht wir wieder auf irgendeinen aufmerksamen Zuhörer warten müssen. Ja, scheiße,
Das weiß ich aber auch nur, weil ich gestern die Doku In Search of Darkness 1990 bis 1994 gesehen habe und da nämlich einer sagt, ja, hier, der Soundtrack wurde von Brian May gemacht.
Geil.
Not to be confused with.
Sehr gut. Und ich dachte, wenn schon die europäische Variante, wenn er Goblin den Soundtrack beigesteuert hat, dann ist es ja nicht verwunderlich, wenn dann die Größe Brian May auch den Original-Soundtrack macht. Okay, ja, gut zu wissen. Auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche, nicht nur Synchronspuren, sondern auch Musikspuren. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, die Amis haben dann den Film auch tatsächlich radikal runtergekürzt, also neben Neusynchronisationen auch runtergekürzt, einfach für Dynamik und Tempo. Würde mich auch interessieren, diese Fassung.
Oh ja.
Vielleicht funktioniert die sogar noch ein bisschen. Ist kein Reinfall, ja, kann man schon gucken, aber leider ein bisschen zu lang. Ich habe mir gestern tatsächlich auch noch sogar den inoffiziellen Nachfolger angeguckt. Ja, italienische Produktion, aber italienisch-australische Co-Produktion. Patrick lebt von 1980.
Ist er dann Patrizio?
Genau. Ja, komisch, noch komischeres Ding. Ja, also auch hier geht es um einen Jungen, der dann irgendwie von Auto fährt vorbei. Jemand im Auto schmeißt halt eine Flasche raus, er wird davon getroffen und ist seitdem im Koma. Und sein Vater ist halt zufälligerweise da Arzt, Professor auf dem Gebiet und hat dann eben großes Anwesen, wo er diverse Leute einlädt, die ihn da, um irgendwas, ein Experiment zu machen. Und nach gehen die halt auch drauf. Deutlich anderer Einschlag, deutlich mehr, also fast nie in der zweiten Szene halt viel nackte Haut.
Bin interessiert.
Kann man schon machen. Ich fand ihn also inhaltlich schwach. Ja, wenn man Bock hat auf nackte Haut, dann ist man da richtig. Wenn man auf irgendwie inhaltlich was möchte, dann ja. Ich fand es halt nur ein bisschen suspekt, weil in allen Titelvarianten ist der Titel so, dass man vielleicht schon eine Ahnung hat, was am Ende von Patrick passiert. Ich will es nicht unerwähnt lassen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Dennis, du hast ja dann mir auch geschickt, dass es ein Remake gibt. Das ist von 2013, eben von Mark Hadley. Ich weiß es noch nicht, ob ich mir den angucken möchte. ich fand das Ding hier halt ganz interessant, weil sich das auch einreiht in irgendwie so dieses Telekinese-Ding, was in den späten 70er, frühen 80er Jahren halt echt in vielen Filmen verwurstelt wurde. Ja, Carrie, ein Beispiel, 76. Teufelskreis Alpha, 1978. Der Feuerteufel, auch wieder eine Stephen King-Verfilmung. Ja, Scanners, vielleicht noch ein deutlich prominenteres Beispiel. Oder Dead Zone, auch wieder Stephen King-Verfilmung. Also gab diverse Titel beim letzten von denen, die da bei IMDb auch gelistet werden. Kannte ich vorher noch nicht, aber allein der Titel Nur die Pflanze war Zeuge von 1978 hat irgendwie Interesse geweckt bei mir.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Außer es ist ein Porno, dann ist es wieder.
Jetzt muss halt absurd sein. Deswegen.
Ja, also das, ich finde es irgendwie spannend, dass Mark Hartley dann das Remake gemacht hat von Patrick, obwohl das dann hier in der Doku behandelt. Ich habe aber auch noch gesehen, dass Mark Hartley noch eine andere Doku gemacht hat in Australien, nämlich das Making-of von Razorback. Den habe ich auch gesehen.
Ah, krass, okay.
Den habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Das ist einfach ein Wildschwein, was amok läuft, und zwar ein Riesenwildschwein. Das ist ziemlich cool.
Habe ich schon mal von gehört, von dem Film.
Ja, also der macht auf jeden Fall Laune.
Genau, das Original ist von 1984. Ja, im Deutschen trägt er noch den Zusatztitel Kampfkoloss der Hölle. Mhm. Jo, aber den. Und das Remake von wann ist der ungefähr? 2000er, 2010er?
Von Patrick?
Nee, von Razorback. Oder meintest du da das Original gesehen?
Nee, da gibt's das Original, das habe ich gesehen. Und dazu hat das Making-of halt auch Mark Hartley gemacht.
Okay.
Also der ist mit dieser Filmlandschaft verwurzelt. Deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass er von Patrick dann ein Remake gemacht hat.
Ja.
Das Cover sieht furchtbar aus und die Beteiligten deuten auch nicht darauf hin, dass das ein Meisterwerk wird oder ist.
Und IMDb-Punkte auch noch weniger. Ich würde hier vielleicht noch abschließend was zu den Filmdaten erwähnen wollen, und zwar Drehbuch. Das wurde nämlich von Everett DeRoche geschrieben. Der hatte eben auch mit Zusammenarbeit Richard Franklin, also hier dem Regisseur, auch Link der Butler halt geschrieben, aber ansonsten auch einiges, was in der Exploitation-Doku auch referenziert wird. Ja, den Film, den du bringst, Dennis, dann Der Tag nach Halloween, dann Harlequin, ein Teufelskerl zum Beispiel, den besagten Razorback, über den wir gerade kurz gesprochen haben, Storm Warning und das Remake, was zu deinem Film, den du gleich oder dann am Abschluss bringst, Dennis. Jo, ich würde sonst eine Punkte raushauen. Oder wollt ihr noch irgendwas zu Patrick loswerden?
Kannst du gerne raushauen, wenn du möchtest.
Gut, also Patrick von 1978 und nicht der Freund von SpongeBob kommt auf ganze 6,2 von 10 bei IMDb. Boah, ist okay, es gibt kein Metascore. Die Letterboxd-Community ist ähnlich unterwegs bei 3,2. Ich bin bei 6,5 Punkten gelandet.
Ich nur bei 6.
Conny, du hast ihn nicht gesehen, ne?
Genau.
Gut. Dann springen wir doch zum nächsten Film. Wer will weitermachen?
Wir könnten noch mal eben Punkte für die Doku geben. Das haben wir noch gar nicht gemacht.
Stimmt, ja.
Also da sind es bei mir auf jeden Fall 9. Ich feiere die echt. Hi.
Conny, du kennst es wahrscheinlich nicht. Das ist unser Einigkeitssymbol, ja. Immer wenn Dennis und ich oder andere Gäste im Podcast, ja, also wenn du jetzt auch 9 sagen würdest, dann kann ich nochmal drücken, weil ich bin auch bei 9 Punkten gelandet. Alter, was da aus diesem Thema rausgeholt wurde und dass ich eben dann wirklich eine Woche viel Zeit in Deep Dive investiert habe, spricht so viel für die Doku, die macht so viel Laune. Egal, wie die Qualität der eigentlichen Filme ist. Die Doku macht schon echt viel Spaß.
Die fasst ja auch schon viel zusammen. Mhm. Also die fasst ja eigentlich auch schon viele Filme zusammen, weil da wird schon die Hauptpunkte aus dem Film werden schon dort besprochen, muss man mal sagen. Wenn man, also auf jeden Fall den Film, den ich jetzt gesehen habe, der fasst das schon gut zusammen, innerhalb von einer Minute dort insgesamt wahrscheinlich. Mhm. Ja. Aber ich würde, also ich glaube, diese Doku ist wirklich was auch für Filmfreaks, ne? Mhm. Also wenn jemand wirklich sich für Filme interessiert, egal in welche Richtung, dann ist da ist jeder happy mit, das hundertprozentig. Ich hätte selber, gebe jetzt mal 8,
Ich kenne ja deine Bewertungsskala, das ist schon sehr gut. Ist schon sehr gut.
Also, genau, ich muss auch sagen, den Film, den ich jetzt besprechen werde, der hat mir auch sehr gut gefallen und von dem habe ich nie gehört. Und da gibt es ja so viele Kontroverse um diesen Film. Das ist ja dann immer auch sowas, das spricht ja schon für sich, dass da was, ein cooles Werk entstanden ist.
Ja, dann mach doch mal gleich, dann mach gerne weiter. Das bietet sich doch perfekt an.
Genau, also den Film, den ich besprechen werde, heißt The Man from Hong Kong. Die Frage, die ich euch jetzt noch stellen muss, ist, ist es jetzt richtig, dass wir nicht spoilern, also
ja,
das
genau.
nicht verraten?
Wir haben, Okay. Also kannst du machen mit Ankündigung am besten. Die Banausen haben ja sogar, glaube ich, die Spoiler-Triangel war das, oder? Die dann geläutet wird, damit alle Bescheid wissen und dann wird auch immer ein Kapitel gesetzt, das heißt, die Zuhörerinnen können dann sogar diesen Spoiler überspringen, damit sie nichts verraten bekommen. Okay. Haben wir noch nicht, aber können wir machen. Das lässt sich dann irgendwie einrichten, wäre kein Thema.
Ja, also wie gesagt, in der Dokumentation wurde ja schon eigentlich so viel zusammengefasst, dass man den Film sofort kennt. Also das ist halt so ein typischer,
ist schon Actioner, inhaltlich einfachem Niveau, leicht zu verstehen.
Genau, und halt einfach, Bruce Lee war schon verstorben und jetzt müssen wir jemand anders für Bruce Lee nehmen. So, das fasst schon auch sehr viel zusammen, worum es in dem Film geht. Ne? Aber lass uns mal anfangen. Und zwar, klar, der Film spielt in Australien und die erste Szene im Film ist in Uluru. Das ist der heilige Berg der indigenen Australier, die Aborigines. Und dort kommt es zu einer Übergabe von der typischen Kofferübergabe, die man in so vielen Filmen kennt, von Drogen für Geld, die allerdings dann schief geht.
Geil, Alter, das ist einfach mal Sammo Hung, ja, das ist der Asiate, der da mitspielt. Den kennt man halt vor allem später durch viele Jackie Chan-Kombos, ja, das ist einer der bekanntesten.
Ja, da heißt ja auch Vin Chan, also ist er vielleicht auch
verwandt. Ja, kann schon sein. Also, Okay. Was der, ja, er ist da schon in dem Film ein bisschen kräftiger, auch in später, also der hat dann nicht viel abgenommen, ja, aber was der an Agilität und Beweglichkeit bei den auch späteren Kung-Fu- oder Actionfilmen an Tag legt, alter Schwede, ey, dem zoll ich eine Menge Respekt. Also,
wie bekanntes
Hongkong-Gesicht auf jeden Fall. Bitte?
Wie Kevin James, der ist auch verdammt agil für seine Körperausmaße.
Ja. Genau, und also was ich ganz bemerkenswert fand in der Szene auf dem Uluru, also den Uluru kann man ja heute nicht mehr betreten, also hieß früher übrigens noch Ayers Rock.
Ja.
Und in dem Film, da finden halt Kampfszenen mitten auf dem Berg oben statt und auch unter einer sehr schönen Kulisse im Hintergrund. Also ich war selber noch nicht da, aber das hat mir nochmal Lust gemacht, da auch mal hinzugehen. Klar, man kann da jetzt nicht hoch, aber das war schon sehr beeindruckend dort, wie die Szenen so gedreht haben. Genau, und also wie gesagt, diese Drogen, die Übergabe, die geht schief, weil ein Polizist mit dabei ist, die haben schon vorher geahnt, worum es geht und waren schon vorbereitet und die verhaften dann halt den Sammo Hung, den Drogenkurier. Allerdings spricht er kein Englisch und aus diesem Grund haben die jemanden speziellen beauftragt aus Hongkong und das ist der Inspektor Fang Sing Leng und der wird quasi eingeflogen, um sich halt mit dem Gefangenen zu unterhalten oder rauszubekommen, worum es da genau ging oder auch rauszubekommen, wer ist denn da eigentlich der Hauptdrahtzieher von diesem Drogenhandel. Und bevor es zu dieser Verhörung kommt, sag mal, spoiler ich jetzt schon?
Nee, das geht schon. Nee.
Okay, gut. Also bevor es dann halt zu diesem eigentlichen Verhör kommt, wird der Verdächtige halt ermordet. Und folgend daraus muss der Fang selber ermitteln und zieht einfach los. Und eingangs des Filmes ist auch eine ganz skurrile Szene, lernt der Fang in Hongkong eine Drachenfliegerin kennen. Und diese Drachenfängerin kommt dann später wieder im Film. Die kommt auch zufällig aus Australien. Da gibt es natürlich auch so eine von zwei Szenen, die sehr lustig sind zwischen der Frau und ihm. Und wenn ich meine lustig, ist halt sehr skurrile Kussszenen. Mhm. Also da wird nicht geküsst, sondern wird Zunge in den Mund gesteckt, also sehr aggressive Szene.
Ja, ja.
Sehr, ein bisschen verstörend auch, aber ja. Naja, vielleicht war es damals halt so. Ne?
Kann ich vielleicht auch noch gleich eine Interpretation dessen danach liefern, ja, weil ich habe mir ein paar Interviews dann zu der Doku auch angeguckt.
Okay. Genau, und diese Frau kommt dann später wieder vor im Film, weil sie zufälligerweise den Drogenboss kennt. Und dieser Drogenboss schmeißt dann eine Party, auf die sie ihn mitbringen kann oder mitbringt. Ja, also ganz skurrile Connection. Und ja, von diesem Zeitpunkt an quasi nervt er dem Boss. Und der Boss ist übrigens Jack Wilton / Mr. Big, gespielt von George Lazenby. Und der wird halt, der kriegt halt mit, dass er jetzt diesen Kommissar oder Polizisten aus Hongkong hinter sich her hat und versucht natürlich alles, ihn loszuwerden. Und ja, so gut wie alles geht schief, bis zum Ende des Films quasi. Und ja, ich glaube, das fasst auch schon irgendwo den Film ein bisschen zusammen. Ich will jetzt nicht weiter verraten, wie es weitergeht. Man muss sagen, ich habe gelesen, der Film hat genau 20 Minuten Dialogzeit. Das spricht auch schon viel, das sagt auch viel über den Film aus, weil zwischen diesen ganzen Szenen, die ich jetzt zusammengeführt habe, gibt es immer wieder Kampfszenen, die gehen richtig lange, also 5 bis 10 Minuten, dann wieder Autorennen, also unheimlich viel Action, Gekämpfe, Action, Autorennen, Action, und so geht es halt hin und her. Genau, also aufwendige Autoverfolgungsjagden, Kampfszene im Restaurant. Ach, hier steht es auch noch, habe ich aufgeschrieben. 9 Minuten lang geht die Restaurant-Kampfszene. Und Menschen brennen und so weiter und so weiter. Also das Action pur mit eigentlich einer simplen Story, muss man mal so sagen. Es ist halt wirklich eine Kopie eines typischen Bruce Lee-Filmes, würde ich sagen.
Und die gab es ja damals en masse. Also 70er Jahre wurde ja geflutet an Kung-Fu-Filmen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war auch hier ja Golden Harvest als riesengroße Hongkonger Filmfirma mit am Start. Also jedenfalls habe ich so irgendwie wahrgenommen in Interviews zum Film. Da wurde ja wirklich versucht, sämtliche Märkte zu beliefern. Und hier natürlich auch der Brückenschlag, dann eben auch Leute oder ein Einstieg über die halt vielleicht australische Kinofilme oder englischsprachige Kinofilme gucken. Ja, hier dann eben Einfallstor für Jimmy Wang Yu, der hier Inspektor Fang spielt. Dann eben für weitere Filmmärkte. Und vielleicht ganz kurz an der Stelle schon mal meine Interpretation, warum es dann eben auch so für uns komisch wirkt, dass da gleich mit Zunge in den Hals reinstecken rumgeknutscht wurde, obwohl die sich gerade mal gefühlt eine Minute lang kannten. Jimmy Wang Yu war ja, auch im Film sieht man halt, dass er kleinere Statur, ja, und jetzt auch nicht der durchtrainierteste Buddy. Der hat halt viel dann über andere Dominanz versucht, an Start zu bringen. Also der hat allen eigentlich immer klar gemacht, ich habe hier das Sagen am Set. Ja, ich habe in den Interviews auch mitbekommen, vor allem George Lazenby hat dann auch viel erzählt, dass Jimmy Wang Yu, die hatten ein erstes Treffen und George Lazenby konnte sich gar nicht richtig irgendwie umgucken. Da lag der schon irgendwie auf der Wiese und war in einer Rangelei mit Jimmy Wang Yu halt am Start. Und das hat er wohl halt ständig gemacht. Ja, auch einmal kam er an, da waren die zum Essen verabredet in größerer Runde und hat er erstmal sein Knie irgendwie an die Seite vom Schenkel reingehauen oder kurz vor Dreh war dann hier, ich glaube einer der Stuntmen, der dann auch diese Kampfszene gegen Jimmy Wu absolvieren musste, der wurde davor erstmal von anderen in die Mangel genommen, damit er halt ein bisschen nicht mehr so die Kondi hat für den Kampf gegen Jimmy Wu. Der wurde halt echt auf dieser Ebene und ich glaube, das war halt so ein Dominanzding. Also Jimmy Wu, so habe ich es verstanden, war halt auch so typisch hatte so ein Weltbild von daher, von wegen, die Weißen, die Europäer oder anderen aus den westlichen Staaten, das sind halt die Guaylos, die sogenannten. Wir sind unter uns und nur wir haben halt Ahnung von Kung Fu. Und wir sind halt die Aussagen, die Hoheit, die Deutungshoheit über Kung Fu oder andere Themen halt haben sollten und so halt auch in dem Film. Und ja, da wurde halt echt mit vielen, vor allem körperlichen Tricks dann das klargestellt und auch Jimmy Woo, der halt dann ja über so eine Kussszene halt klar gemacht hat, wer hier der Obermacker ist. So.
Ja, die Kussszene vielleicht und also ich habe die Länge der Kontroverse ist bei mir länger als die Handlung die Stichpunkte der Handlung von dem Film, weil es gibt auch in der Szene die Film, wo die auf dem Lift, auf dem Fahrstuhl kämpfen, oben. Und da tritt er wohl das ist der Regisseur, der spielt ja auch mit in dem Film. Und der tritt dem halt auf den Rücken, aber richtig. Also der wird nicht gespielt, sondern man sagt, der hat dort ihn wirklich zusammengeschlagen, so, in dem Film. Und das sagt ja auch dann auch mal viel über ihn aus. Ja. Und dazu, wie du schon gesagt hast, soll er halt auch ein verachtendes Bild gegenüber der weißen Frau gehabt haben, also auch die er geküsst hat. Ja. Auf dem Set soll richtig schlechte Stimmung eigentlich gewesen sein, so. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass auf der Version in Hongkong Wang Yu als Co-Regisseur aufgeführt wird und in der australischen Version Trenchard Smith.
Ja.
Also da hat er bestimmt auch noch was dabei, sein Wort da irgendwie dabei gehabt.
Also auf jeden Fall bei den Action-Szenen. Ja, das war dann ein offenes Geheimnis, dass eigentlich die Action-Szenen, dass da eben Wang Yu, also Jimmy Yu mit seiner Erfahrung, eigentlich alles am Dreh, am Set gesagt hat, was zu tun ist. Genau. Was für Brian Trenchard-Smith als Regisseur wahrscheinlich auch in dessen Sinne war, ja, weil der wahrscheinlich weniger Ahnung hatte von Kung Fu. Aber ja, ist schon natürlich ein krasses Ding, ja, wie man sich dann.
Ja.
Ich glaube, heute wäre sowas, hoffentlich ist sowas heute einfach noch undenkbar. Aber ich sehe Dennis schon, wie er scharrt, weil er wahrscheinlich auch ein bisschen noch was zum Regisseur sagen wollen würde. Ja? Jetzt haben wir schon den Namen gedroppt und über den gibt es ja eigentlich auch eine Menge zu sagen.
Ja, über den gibt es eine ganze Menge zu sagen. Und wer die Doku gesehen hat, der weiß auch, dass zum Beispiel Kill Bill ihm gewidmet ist. Und den fand ich so faszinierend, dass wir dem noch ein eigenes Director Spotlight mal widmen werden.
Oh yeah.
Also den gucken wir uns nochmal genauer an, weil seine Filme, die man in der Doku sieht, haben mich allesamt irgendwie angesprochen. Wir haben auch bald noch einen amerikanischen Film von ihm, den er gedreht hat. Also dem werden wir noch mal etwas mehr Augenmerk widmen,
weil er schon
ein sehr interessanter Mensch ist. Und man kann schon mal sagen, Hermann, der bei uns in der Black Cinema Collection 2-Folge dabei war, hat ihn schon mal getroffen. Der war nämlich bei der Retromania, also der VHS-Börse hier in Löhne bei mir um die Ecke vor ein paar Jahren. Ich glaube 2022 war Brian Trenchard-Smith da halt Gast und soll auch ein echt cooler Typ sein. Von daher könnt ihr euch da schon mal auf eine Folge in der Zukunft freuen, bei der dann auch wieder Hermann anwesend sein sollte. Ja, aber zu dem Film hier natürlich, wichtige Frage an euch, habt ihr den auf Deutsch geschaut oder im Original?
Original, allerdings war jetzt, ich wusste gar nicht, was David vorher gesagt hat, dass es drei verschiedene Spuren gibt, so, also Audioaufnahmen.
Nee, das war bei Patrick, nicht bei dem Film hier.
Okay, nicht bei dem Film. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Audiospur von Jimmy Wang Ju also synchronisiert ist. Also das ist nicht seine Originalstimme. Und gut, also da habe ich wahrscheinlich die australische Version gesehen, würde ich mal sagen, die Originale.
Die übliche, ja, ich weiß gar nicht. Ich ist mir gerade nicht bekannt, dass es von dem mehrere Schnittfassungen geben sollte. Ich glaube nicht. Die Action ist zwar viel vorhanden, aber da war jetzt auch wenig dabei, wo ich aus damaligen mit 70er Gesichtspunkten, ich glaube, der Film ist von 1975, wahrscheinlich die FSK sich da massiv dran gestoßen hätte. Aber ich vermute, der kam auch so.
Also der Film hat R-Rating bekommen, ab 18.
R-Rating, ja, okay. Ja. Wahrscheinlich dann hier einfach auf 18er Freigabe in Deutschland. Aber ich vermute, dass der nicht geschnitten war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, habe ich mich nicht beschäftigt. Weißt du da, Dennis, zufällig was?
Nee, da dürfte es keine Schnittfassungen, also es wird andere Schnittfassungen geben, aber ich denke, das ist alles die handelsübliche. Nur hier bei der Synchro, Die deutsche ist natürlich Schnoddersynchro vom Allerfeinsten.
Ja, ich mache das manchmal ganz gerne. Ich habe zwischendurch hin und her geschaltet einfach. Also ich habe Teile der Deutschen gesehen und die ist ja teilweise absurd.
Ich konnte nicht. Also ich gucke ja normalerweise auch alles in OV, aber ich konnte nicht von dieser deutschen Synchro weg, weil ich die, also die ist wirklich rassistisch, ja, aber ich habe mich an manchen Stellen einfach nur totlachen können, was sie da für einen Blödsinn wieder an Dialog reingebracht haben. Ich konnte nicht wechseln, es ging nicht.
Also die deutsche Fassung war tatsächlich nie geschnitten. Aber es gibt eine für den Hongkong-Markt, die krass, die Hongkong-Fassung wurde damals um Kampfszenen geschnitten. Zum Leidwesen von Jimmy Woo. Das ist krass.
War doch zu schlecht.
Genau, zu lang. Ich habe ja irgendwie bei Conny ein bisschen rausgehört, dass es ihm vielleicht zu lang war mit der ganzen Action und den möglicherweise ähnlichen Kampfszenen. Weiß nicht, Conny.
Ja, ich meine, 9 Minuten Restaurant-Kampfszene. Ich fand als vieles einfach nur lustig. Deshalb, es war entertaining. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand sagt, das ist einfach zu viel für einen. Ne? Aber ich fand es wirklich super Entertainment. Mhm. Ja. Und auch viel Gelache. Noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, ist, also das Budget, das stieg von geplanten $450.000 auf $550.000, wobei $50.000 an die Rechte des Songs Sky High ausgegeben wurden. Und der Sky High Song, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber als ich das Intro gehört habe, gesagt, wow, was für ein Song.
Welches Sample hattest du da im Kopf?
Also ich habe eigentlich gesagt, ach, den müsste man samplen, habe ich mir sofort gedacht. Ach. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob der gesampelt wurde, aber ich fand, der Song ist einfach wirklich super. Also den muss man sich auf jeden Fall mal angeben. Das ist von der Gruppe Jigsaw, Sky High. Und der Song war erfolgreicher als der Film. Lustig. Der ist nämlich auf Platz 3 der Top 100 Billboard-Charts in Amerika gestiegen. Und das ist schon sehr beeindruckend, ja. Das ist eine britische Gruppe, Jigsaw, aber der Song war exklusiv für den Film gemacht.
Also ich bin ja in den 90er Jahren mit Bone Thugs-N Harmony aufgewachsen, ja, und die hatten später irgendwann einen Song, Flow Motion, den hatte ich sofort im Kopf bei dem Track. Und dann habe ich natürlich...
Kann ja sein.
Dann habe ich geguckt, ja, wo wurde der schon gesampelt? Und es war ein Sonntagvormittag, als ich diesen Film geguckt habe und hatte dann leider viel zu viel Zeit und habe leider nur Dennis, nicht dich, Conny, Dennis zugespammt mit diversen YouTube-Videos, Rap-Videos, wo halt dieser Song gesampelt wurde.
Ach, tatsächlich? Ja. Okay, ja, cool. Ja.
Also es war noch Ludacris, das kann ich auch, in Introform von einem Album. Kollega hat den Song gesampelt, oder für Kollega wurde der gesampelt. Wiz Khalifa, alle möglichen, Alter. Ist wirklich...
Ach krass, okay.
Riesenreihe an Leuten.
Vor allem hast du die einfach so ohne Kontext geschickt und ich wusste gar nicht, was will er jetzt von mir. Dann kam erst so ein Video auf Wiz Khalifa, dann kam Kollega. Ich sag, was hat er denn jetzt für eine Mission hier? Und als ich dann irgendwie einen Tag später reingehört habe, dachte ich, jetzt verstehe ich es.
Ja. Ja, auf jeden Fall hören. Also das.
Ja, Mann.
Ja, und lustigerweise, jetzt nochmal als extra, weil ich, wie gesagt, ich habe hier so eine lange Liste gemacht mit Kontroversen, aber 2 Jahre nach Veröffentlichung des Films ist der Song nochmal Nummer 3 in Japan geworden, weil ihn irgendein Wrestler in seiner Einlaufmusik hatte, ist ja auch in Japan dann zum Hit geworden.
Geil.
Ja? Das nochmal so als extra.
Cool.
Ja. Ich würde sagen, dann zum nächsten Film, oder?
Ja, machen wir noch.
Nee, stopp. Wir müssen eine Bewertung machen, ne?
Ja, genau. Wir bringen immer Punkte, die auf IMDb stehen. Wenn du dich notiert hast, ich kann schnell vorlesen.
Habe ich nicht. Du machst das.
Ach so, ja. Ja, hatte ich für den anderen Film brav gemacht und dann nicht mehr für den hier.
Soll ich mal kurz gucken?
Ja, ich habe schon geguckt. Also bei IMDb zumindest. Ja, da hat er eine 6,6 von 10. Aha. Was für so einen Film aus dem Jahrzehnt schon gut ist. Ja.
Ja.
Letterboxd.
3,5.
Ja, sogar noch besser.
Auch eine sehr gute Wertung.
3,5 von 5.
Rotten Tomatoes 100 sogar. War das nicht irgendwie? Rotten Tomatoes hat, glaube ich, 100% gehabt.
Nee.
Doch.
Das wäre irre.
Das wäre wirklich mal, irre.
Kannst du kurz gucken?
Ja, wer jetzt?
Ich gucke mal eben nebenbei.
Okay, wir machen einen Lückenfüller. Auf jeden Fall kann ich
allen... erwähnen.
Bitte?
Man könnte noch erwähnen, wenn man den Film schauen möchte, gibt es ein schönes Mediabook von Kamera Obscura.
Das wollte ich gerade als Lückenfüller erwähnen. Danke, während Dennis jetzt nachguckt. Ja, den Film habe ich mir im Vorfeld gekauft und kam auch rechtzeitig an. 4K, ja, der Film ist von 1975, 50 Jahre mittlerweile alt. Da darf man jetzt keine riesen Quantensprünge erwarten. Aber was rausgeholt wurde, ist schon echt cool, macht Spaß und vor allem das Bonusmaterial mit diversen Interviews. Und das Geile ist, die Interviews, die nämlich Mark Hartley geführt hatte für die Doku Not Quite Hollywood, sieht man da in Langform. Ja, man sieht da in der Doku halt nur kurze Ausschnitte und im Bonusmaterial auf der Kamera Obscura-Scheibe in Langform. Alter, macht richtig Spaß. Judge Lazenby. Mhm. Danke, Conny, für die Korrektur auch. Das ist so ein Ding bei mir, dass ich oft mir die Namen vorher nicht anhöre und dann falsch ausspreche. Ja, also cool, dass wir dich dann mit deutlich besseren Kenntnissen auch am Start haben heute. Regisseur, diverse Schauspieler, ja. Werden da interviewt. Okay, und wahrscheinlich laber ich viel zu viel, weil Dennis schon längst rausgefunden hat, wie er bei Rotten Tomatoes steht.
Ja, der steht bei 100% im Tomatometer. Also, Alter. Der hat 7 Reviews und steht bei 100%.
Krass. Das ist krass.
Und das ist ja Kritiker, ne? Also, Die Audience ist bei 62. Das ist ungewöhnlich bei so einem Film.
Stimmt. Ja. Wo bist du denn gelandet, krass, Conny? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Ich will ihm auch eine 8 geben. Ja, 8.
Also ich habe mal schon mal gehupt, weil wir beide Einigkeit haben. Ja, ich bin auch bei 8 Punkten gelandet. Dennis, wo du?
Drück nochmal.
Geil.
Ja, ich war Bombe unterhalten. Ja, also,
macht Laune dafür.
Ich war durch die Synchro unterhalten, ich war durch die Kampfkünste unterhalten, durch diese absurden Szenen und ja, der macht richtig Bock. Der hat viel Lustiges, der hat geile Action. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja.
Ja, 106 Minuten, also die sind schon kurzweilig erzählt. Macht Laune.
Ja, definitiv. Ja, dann gehe ich mal einen Schritt weiter. Zu dem eben erwähnten, den Tarantino so gefeiert hat. Das ist der Film Long Weekend. Nicht zu verwechseln mit The Long Weekend. Das ist ja ein Hollywood-Film. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen. Kann das sein? Das ist doch dieses Alkoholiker-Ding.
Oh ja, stimmt. Ja, das verlorene Wochenende, glaube
ich. Der hat einen besten Film gewonnen. Ja, aber hier haben wir Long Weekend, was ich aber einen ähnlich spannenden Film finde. Hatte ich vorher noch nie etwas von gehört. Kam jetzt halt durch die Doku. Und geschrieben hast du ja eben schon erwähnt von Everett DeRoche. Der ist von 1978 und eigentlich ein Kammerspiel in der Natur, könnte man fast sagen. Weil du hast hier zwei Protagonisten, also eine Frau und ein Mann, das ist ein Ehepaar. Das sind Peter und Marcia. Marcia heißt oder wie? Marcia? Weiß nicht, Marcia wahrscheinlich.
Marcia,
ne? Ja.
Wobei man ständig nur irgendwelche Kosenamen hört, mal Love und so ein Gedöns. Ja.
Namen tun eigentlich sowieso nichts zur Sache. Und die Handlung lässt sich hier auch wirklich, wirklich schnell zusammenfassen. Die haben Eheprobleme, fahren übers Wochenende, seine Idee, machen Campingurlaub oder einen Ausflug in der Natur, quasi fast am Strand. Und sie ist anfangs nicht so angetan davon, fährt dann aber doch mit und man merkt dann nach und nach halt, dass sie gravierendere Eheprobleme haben. Da steht auch Fremdgehen und eine Abbruch einer Schwangerschaft im Raume mit einem Kind, was nicht seins geworden wäre. Und das entblättert sich so ganz, ganz langsam. Die kommen halt in der Natur an und machen Dinge, die für die Natur nicht geil sind. Und die Natur schlägt so mit den begrenzten Mitteln, die sie hat, zurück. Und diese besonderen Situationen führen dann oft dazu, dass die beiden an den Kern ihrer Eheprobleme herangezwungen werden. Und du hast ja eigentlich über die 97 Minuten wirklich so eine Charakterstudie, ein Drama mit ganz leichten Horrorelementen.
Ja, würde ich gar sagen. Nicht. Doch,
aber dann wird so Öko-Horror, würde ich es quasi nennen.
Ja, wobei am Anfang, ja, wenn die sind ja auf der Suche nach diesem Strandabschnitt, da fahren die ja erstmal durch diese ja, was ist das? Einfach so eine Straße gefüllt in eine Straße ist in Anführungszeichen, also hier einfach nur über so einen Sandweg, ja, und der ist halt umwoben von Gestrüpp. Die haben eigentlich überhaupt keinen Zentimeter mehr frei, um da zu rangieren und das alles in der Dunkelheit. Und ja, wissen halt nicht, ob sie jetzt richtig fahren und fahren erstmal vermeintlich im Kreis. So. Also ich fand schon, dass das und ein paar Szenen später, dass der halt immer wieder Horrorelemente aufgreift.
Ja,
aber auch
ja, der hat so diese Öko-Horror-Elemente, weil gerade dieses Genre ist ja nicht unbedingt für seine Dynamik bekannt, sondern da baut sich die Stimmung halt durch die Bedrohlichkeit von Natur dann irgendwie von alleine auf und hier kommen dann noch die Probleme zwischen den beiden, die auch sehr toxisch sind in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen auch von seiner Seite aus, kommt das dann so ein bisschen nach und nach raus und fand ich ziemlich spannend, fand ich auch gut gespielt von beiden Parteien und der hat mich irgendwie, das war so eine Achterbahn der Gefühle für mich, den zu gucken, weil der hat mich, am Anfang war ich drin, dachte ich so, geil, hab Bock drauf, wenn Tarantino den feiert, wird es da auch irgendwie gut abgehen. Nee, tut's nicht. Aber es ist trotzdem ein sehr spannender Film, der auf den muss man sich einlassen. Also wenn man den einfach nur so gucken will zum Berieseln lassen, funktioniert das nicht. Mhm. Also man muss wissen, man muss nicht zwingend wissen, was einen komplett erwartet, aber man sollte wissen, dass das hier ein sehr langsam gehaltener Film ist, der durch die Stimmung kommt. Und wenn man da nicht reinkommt, hat man, glaube ich, Probleme mit dem Film. Ging's dir, euch da?
Wer hat ihn gesehen? Hast du den gesehen?
Nee, leider nicht. Also das wäre der andere Film gewesen, den ich mir von, also ausgesucht hätte, aber ja, habe ich keine Zeit gehabt.
Ah, ah. Ich kam da ziemlich gut rein, weil ich das Thema halt auch einfach irgendwie mag. Ja, vor allem ohne spoilern zu wollen, was da halt noch passiert. So, finde ich ziemlich cool. Und es ist auch alles ja sehr subtil. Bis auf vielleicht eine Seekuh, die man dann später sieht und was da noch passiert, hat man nie das Gefühl, das ist jetzt eine direkte Auswirkung, was da passiert, sondern es kommt halt nach und nach und fügt sich für mich in diesen Kontext mit ein. Das klingt jetzt sehr allgemein, aber für mich war das halt ziemlich cool realisiert, wie der Film halt diese Spannung aufbaut und was dann er wirklich auch ruhig erzählt, ohne große Effekthascherei. Und das eben für mich diese zwei Ebenen hat. Einmal das Offensichtliche, was man dann sieht, die Natur rächt sich sozusagen. Und eben vor allem den Konflikt, den die beiden haben und was für ein riesen Wichser die eigentlich auch menschlich dann sind, ja, also die Beziehungsprobleme auch nicht wirklich von irgendwo herkommen, sondern es ist eigentlich ja alles hausgemacht, ja. Man merkt da ziemlich schnell, die haben einfach nicht oder viel zu wenig miteinander geredet. Er ist ein Vollhonk, ballert dann wild einfach nur mit seinem Gewehr um sich rum, um einfach, ja, rumzuballern. Da fühlte ich mich eher, Conny, auch an mich erinnert, als ich noch jung war. Der auch einfach mal aber dann eine Bierpulle am Strand säuft und dann die Bierpulle ins Meer wirft. So. Also erstmal aufmacht und den Kronkorken da im... Der Strand wirkt ja wirklich so, noch so, wie er halt mal irgendwann entstand. Also null durch menschlichen Einfluss. Das sieht man halt, ja. Je mehr die von der Stadt wegkommen, umso mehr sieht man halt die Ursprünge, die Landschaft, ohne Einfluss der Menschen. Am Ende, also am Anfang landen die noch in so einem komischen Pub, wo er nach dem Weg fragt, ja, die alle angeblich gar nichts von dem Strand wissen, so, wo die hinwollen. Und er sagt, ja, das ist halt so ein Geheimtipp. Und ja, das fand ich von der Umsetzung her einfach ziemlich geschickt gemacht. Also für mich hat der gut funktioniert. Also klar, ist jetzt kein Entertainment-Film, so wie Der Mann von Hongkong. Aber ich mochte den. Konnte damit auf jeden Fall was anfangen.
Ja, ich fand es auch ganz cool gemacht, wie das dann immer so war, dass die beiden was Unbewusstes gemacht haben, was die Natur nicht geil ist. Und daraufhin passieren dann Dinge, die für sie nicht geil sind, die von der Natur zurückkommen quasi. Mhm. Und das können so banale Sachen einfach sein, wie dass irgendwie ein Benzinkanister liegen gelassen wird oder eine Flasche irgendwo landet, wo sie nicht hingehört, oder etwas Baumrinde entfernt wird, die da eigentlich nicht, die, also völlig unsinnig entfernt wird, aber ja, manchmal macht man halt dumme Sachen so. Aber die Auswirkung des Ganzen ist halt hier echt ganz cool dargestellt, weil dann gleich quasi die Retourkutsche immer im Anschluss kommt.
Wobei, das heißt, so direkt das, ist es ja gar nicht, ja? Sondern halt immer ein bisschen zeitlich versetzt. Irgendwas ist halt, und man weiß aber, okay, die kriegen jetzt einfach nach und nach eins ausgewischt.
Ja, dann kommt irgendwie ein Vogel, der einen angreift oder der Adler, was auch immer. Ja. Das sind schon interessante Aspekte überall drin. Und ja, die Aufnahmen sind einfach echt schön auch. Mhm. Also es wird ja in einem Nationalpark oder so, State Reserve, glaube ich, gedreht. Man musste noch ein paar Bilder dann außerhalb in der Second Unit machen. Und
genau, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ja, ich glaube auch bei den anderen Filmen, aber hier war es ja vor allem wegen der Naturaufnahmen interessant, Conny,
ja,
wurde halt in Territorien New South Wales, Victoria und Tasmanien gedreht, wo du ja auch schon unterwegs warst.
Mhm. Ja, bei Patrick spielt ja der Ort jetzt nicht zwingend so eine große Rolle, aber hier ist der Ort ja wirklich ausschlaggebend für die gesamte Handlung, und das sieht schon ziemlich schön aus. Andererseits leben da auch ziemlich fiese Kreaturen.
Ja.
So bei den, so mit diese Spinnen da, das ist nichts für mich. Was da in der einen Szene stattfindet, da wäre ich schon so.
Mein Onkel wollte ja auch mal nach Australien auswandern und hatte da schon meine Nichte und Frau am Start. Und sie hatte auch gesagt, ey, von mir aus gerne in die Region, aber ich ziehe nicht in dieses Land, wo, Conny, korrigier mich, die 10 giftigsten Schlangen der Welt sind auch alle in Australien angesiedelt oder irgendwie sowas. Oder Spinnen oder wahrscheinlich beides, keine Ahnung. Auf jeden Fall viel giftige Natur da am Start. Und dann sind sie halt nach Neuseeland. Ja.
Da gibt es weniger.
Na.
Oder auch gar nichts, oder? Nach Neuseeland? Ist zu kalt.
Da gibt es, glaube ich, wirklich nichts tödlich Giftiges.
Ja, ist ja die Wärme, ne?
Ja, genau.
Da werden dann die giftigen Tiere gebrütet.
Wobei, wenn es nach Conny geht, ja, wäre ich eher von einem Krokodil aufgefressen worden, als von einer Spinne oder Schlange gebissen worden.
Das wäre mal, wollen wir das sollen wir darüber reden? Okay.
Also ich will hier nicht zensieren, du kannst alles erzählen, was du möchtest.
Aber der Film hört sich genauso an, wie du mit der Natur umgegangen bist im Norden von Australien.
Gar nicht, Alter. Müll habe ich nie weggeschmissen, ja. Also.
Nee, aber ich meine halt so, wenn du zu nah an einem Fluss läufst, wo drauf steht Krokodile, und du guckst direkt ans Wasser und ja, dann kannst du davon ausgehen, wenn du stirbst, dass es nicht ein kluger Move war, ja, dich dahin zu stellen. So, ja?
Das wusste ich ja damals schon. Ja.
War ja nur Spaß, so gesagt. Ja, genau, war ja nur Spaß. Ne? Ja.
Bruder Leichtsinn.
Ich habe kurz überlegt, ja, Conny, du warst souverän und hast, das machen wir am Ende, wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, ja, da muss ich Dennis noch unbedingt was erzählen. Aus dem
Dass ich dich aus dem Wasser gerettet habe?
Genau, mit Mund-zu-Mund-Beatmung.
Ja, erst das Krokodil niedergestreckt und dann Dave gerettet.
Ja, wir sind ja auch tatsächlich, also man muss noch, ich sag's noch ganz kurz, ich und David, wir waren im Northern Territory, ja, da unterwegs, wo halt die Krokodile tatsächlich auch in der Wildnis leben, wo man aufpassen muss, wo man langläuft. Und wir waren ja wirklich auch in so einem Waterhole, ne?
Ja, genau.
Aber sind wir in diesem Waterhole geschwommen? Ich glaube nicht.
Doch,
aber
wir sind geschwommen, aber das Ding war, ich bin da nach wie vor der festen Überzeugung, wir waren da 100% safe, weil es ja keinen Zugang gab. Da gab es keinen Abfluss oder Zugang von Wasser. Das heißt, die Krokodile hätten ja erstmal, so wie wir, meilenweit über den Landweg in Kauf nehmen müssen, um da überhaupt zu diesem Waterhole zu kommen, so, weißt du? Deswegen, und das war ja auch kein Überschwemmungsgebiet, was ja irgendwie, wo es die Chance gab, dass es auch überflutet wird. Deswegen war das für mich einfach eine safe Nummer. Aber ja.
Du bist ja auch halb Aborigine. Du hast gespürt, dass es dort halt sicher ist.
Ja, voll, ja.
Ranger David in Northern Territory.
Ja, da haben wir schon lustige Momente erlebt, Alter. Wir haben uns ja eigentlich auch so ähnlich versucht vorzubereiten, ja. Also Ich glaube, hier in dem Film wurde für viel teures Geld die Ausrüstung von ihm gekauft, ja, von John Hargreaves als Peter. Und sie findet es ja einfach nicht cool, dass so viel Geld ausgegeben wird dafür, weil sie halt nichts damit anfangen kann. Und wir haben ja auch viel Geld ausgegeben für unseren Ausflug in den Kakadu-Nationalpark. Ja, Zelt gekauft, wo wir dann festgestellt haben, das ist ein Drei-Personen-Zelt. Da konnten gerade mal zwei Leute von uns rein, von uns dreien. Und bei dir, aufgrund deiner Länge, ja, mussten die Füße auch rausragen aus dem Zelt, wo dann auch wieder sämtliches Viehzeug reinkrabbeln konnte. Also, ja. Dann haben wir uns auch echt eingedeckt mit Moskitospray, die du in riesen Flaschen da bekommst, Alter. Und dann haben wir irgendwann, nachdem wir uns tagelang mit diesem Scheißzeug immer täglich mehrfach eingesprüht haben, irgendwann haben wir gecheckt, okay, hier gibt's gerade gar keine Moskitos. So. Ja, also stimmt. Teilweise habe ich mich oder haben wir uns auch so dumm verhalten wie die hier in dem Film. Ja, nicht ganz so schlimm mit Bierflaschen ins Meer werfen, aber.
Nee, natürlich nicht.
Ja, aber also, es spiegelt schon ganz gut menschliches Verhalten in der Wildnis wieder.
Ja, und nicht wir, sondern du. Aber egal.
Solange ihr kein Känguru angefahren habt, wie hier in dem Film, ist da alles gut.
Autsch.
Ja. Aber da war ich ja sehr beruhigt, weil das ist ja nicht, wer Wake and Fright gesehen hat, ist ja nicht unbedingt von auszugehen, das Känguru war vor diesem Film schon tot, denn es war ein echtes.
Mm.
Bei Wake and Fright wurde ja eine echte Känguru-Jagd begleitet.
Ja.
Da sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber auch die Szene hier fand ich trotzdem hart.
Ja, voll.
Und du hast ja auch gesehen, dass es echt ist. Also das sah nach vielem aus, aber du wusstest, das ist keine Puppe.
Ja. Ich habe mir ja gestern mit Nathalie zusammen noch das Remake angeguckt.
Mhm.
Von 2013, glaube ich, mit Jim Caviezel. Das ist sehr nah am Originalfilm gehalten. Gibt dann ein paar andere Ansätze oder was anderes noch, was der Film macht. Ich will da nicht spoilern. Deswegen erwähne ich es nicht, aber ja, ist damit halt überflüssig, weil für mich das Original halt schon so funktioniert. Keine Ahnung, warum der gemacht wurde. Ich dachte, ich kann Nathalie mehr catchen mit einem Film, der nicht ganz so lange her ist, aber falls man sich für das Thema interessiert, reicht hier das Original von 78, weil Remake nahezu 1:1 und schauspielerisch das jetzt auch nicht besser gemacht wird.
Nö, das war hier schon solide und das funktioniert gut. Funktioniert offensichtlich auch für einige andere Leute. Wir haben bei IMDb eine 6,5, wir haben Metascore von 61 und bei Letterboxd eine ziemlich gute 3,4. Ich würde da eine 7,5 vergeben. Ich war schon sehr gut zufrieden. Na schau her, guck mal, wir sind uns so ekelhaft einig.
Ja,
Mann.
Ja, sehr schön. Du hast jetzt zwischendurch geschrieben und da war ich mir nicht ganz sicher, wie gut du den Film finden würdest. Klangst du ein bisschen skeptischer. Ich fand den echt, fand den gut.
Ja, ja, ich fand auch das Ende krass. Ja. Also dafür lohnt es sich, dran zu bleiben.
Oh ja, da macht es das Remake nochmal ein bisschen krasser. Also reicht aber, das Ende vom Remake zu gucken, wenn man das Original schon kennt.
Ja, dann schalte ich vielleicht doch nochmal ein.
Gut.
Ja. Das ist so das Filmprogramm von heute, so der Ausschnitt zum Ausploitation mit der Doku. Aber wir haben uns ja noch, wir können ja von australischen Filmen kaum genug kriegen. Deswegen haben wir uns ja noch eine Top 3 überlegt, die einfacher nicht sein könnte. Wie lautet die denn, Dave?
Was sind die besten Filme aus Australien?
Das ist auch gar nicht mal so leicht, weil du ja so viele Co-Produzenten-Credits immer am Start hast.
Ja, und da haben wir uns
da wirklich ein bisschen mehr nachgucken musste.
Ja, ging mir genauso. Ich wollte auch gerade fragen, wie euer Ansatz da war. Wir haben nämlich nicht irgendwie uns sonst weiter abgestimmt, was wir da ausschließen oder nicht. Anscheinend, Dennis, hattest du einen ähnlichen Ansatz, weil ich habe nämlich auch die Produktion weggelassen, die irgendwelche Co-Produktion mit anderen Ländern war, wie USA. Also in dem Fall ist Mad Max Fury Road zum Beispiel entfallen, den ich sonst auf jeden Fall mit reingepackt hätte. Oder die Jugger ist dadurch auch entfallen. Oder auch das Piano. Ja, gut, der spielt auch in Neuseeland, aber ist eben auch eine australische Produktion. Oder auch mit UK. Ja, vielleicht hätte es dann The Proposition reingeschafft, der Western von 2005. Die habe ich kategorisch ausgeschlossen, sondern sind wirklich rein australische Produktionen, die ich in meiner Top 3 habe. Wie ist es bei euch?
Also ich habe das mal so gemacht, ich habe einfach mal bei IMBD mir die, den Filter angesetzt für australische Produktion und habe aber dann gemerkt, dass ich viele gar nicht kannte.
Ja,
das ist, ich finde immer, australische Filme ist so ein bisschen wie australische Schauspieler. Man weiß gar nicht wirklich, wer ist das jetzt, weil es ist eine Australien. Ich wusste, dass viele Schauspieler gar nicht Australier sind. Also das sind Hollywood-Stars und die kommen aus Australien. Weiß man nicht so, ja. Und da habe ich einfach überlegt, pass auf, ich habe ja viele australische Filme auch geguckt. Ich mache jetzt mal meine Top 3.
Ja, so perfekt.
Nicht jetzt, die keiner von irgendjemand kennen wird. So. Und auch so ein bisschen, hier werde ich gleich mal drauf eingehen, aber halt auch so in die Doku-Richtung.
Cool.
Ja.
Ja, klingt gut. Ja. Dennis, wie war es bei dir?
Ja. Ich habe nicht kategorisch ausgeschlossen, dass es Co-Produzenten gibt, aber mir war halt wichtig, dass das Hauptland Australien ist und falls möglich, dass der Film auch dort gedreht und spielt. Mhm. Das war halt so das Wichtigste. Also es kann mal, ich hab's nicht mehr genau auf der Pfanne, aber es kann mal sein, dass da noch ein Zweitland als Co-Produktion gibt. Ich habe mich aber versucht, darauf zu beschränken, dass da nicht steht am US, UK und dann Australia, sondern dass es schon oben steht und das ist primär halt das ist. Ich kann ja auch mal direkt reinstarten.
Sehr gerne.
Weil meine Top 3 ist relativ unspektakulär, glaube ich. Ich habe auf der 3 einen aktuellen Film, der mich, als er rauskam, echt ziemlich überrascht hat, weil das las sich als Prämisse für einen Horrorfilm, der ins Kino kommt, wie das generischste auf der Erde. Und das ist der Film Talk to Me. Wurde ja von so einem YouTube-Kollektiv gemacht. Und das hat mich komplett überrascht, weil der optisch, stilistisch und auch von der Story her, wo dann noch am Ende ein bisschen psychische Probleme mit reinlaufen und sowas, hat mich komplett überrascht. Deswegen habe ich den einfach mal mit reingepackt und ich hoffe, dass die den zweiten Teil nicht verscheißen und auch irgendwas anderes dann nochmal machen, weil ich finde es immer sehr schade, wenn es so junge Leute gibt, die dann einen Hit landen und dann darin festgeknebelt werden von den Studios und dann ihre neuen, frischen Ideen auch nicht mehr umsetzen dürfen.
Klingt gut. Ich mochte den auf jeden Fall auch sehr. Dann mache ich einfach mal weiter. Bei mir ist auf Platz 3 Crocodile Dundee von 1986 gelandet. Einfach wirklich mit, ich vermische das ja immer mit persönlichen Erfahrungen oder Meinungen. Und hier einfach wegen der Tatsache. Ja, der wurde größtenteils im Kakadu National Park gedreht, im Northern Territory in Australien, wie Conny ja erwähnt hatte. Da waren wir halt eine Woche, ja. Und das war mega. Das war, also natürlich war der Urlaub viel geiler oder dieser Trip dahin viel geiler, weil wir haben für viel zu viel Geld dann auch Suff geholt. Ich glaube, was war das? Ein 9er-Träger Bier und eine Pulle Whisky, Conny. Und ich glaube, allein dafür haben wir schon $90 bezahlen müssen, Alter. Und wir haben mal, ich glaube, wir haben einmal ein, zwei Bier getrunken. Den Whisky haben wir doch 1:1 original verschweißt wieder mitgenommen, Alter, weil wir gar keinen Bock hatten zu saufen. Weil wir viel lieber unglaublich früh aufstehen wollten, so um, keine Ahnung, 4:30, glaube ich, war das. Ja, war noch dunkel draußen, damit wir halt diese Touren in dem Park mitmachen können. Ja, da sind wir dann mit einer Minitruppe. Zum Glück waren wir da vielleicht eine Handvoll, maximal 10 Leute jeweils. Dreimal haben wir diese Tour gemacht mit einem Guide. Das waren dann Aborigines aus der Umgebung, die uns dann halt einfach eine Menge über die Gegend erzählt haben und man dann in der Ferne auch irgendwelche Wasserbüffel gesehen hat, die wir erstmal beeindruckend fanden, die aber meinten, ey, das ist eine große Plage, die gab's hier gar nicht. Die haben die Europäer mit angeschleppt, so die vernichten hier einfach alles und werden jährlich zu Zehntausenden zum Abschuss freigegeben, damit das noch irgendwie halbwegs alles funktioniert hier in Flora und Fauna und Tierwelt. Und wie auch dann nicht bei der ersten, aber bei der zweiten und dritten echt eine Menge Krokodile gesehen haben und ich dann spätestens da auch echt eine Menge Respekt hatte, Alter. Obwohl die einfach nur still irgendwo rumlagen, wusste man ganz genau, ey, die können jeden Moment einfach aus dem Wasser auch hochgeschossen kommen und wenn du dich zu weit vorlehnst über die Reling, tja, dann bist du auch weg, Alter. Und ihr merkt schon, ich laber weniger über Crocodile Dundee, aber ist einfach aus dieser Tatsache geschuldet, dass ich es total cool finde, da dann auch was von diesem Nationalpark wieder sehen zu können und deswegen auf meiner persönlichen Top 3. Conny.
Ja, also ich habe jetzt eigentlich gar keine Reihenfolge gemacht. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Film von den drei. Und zwar habe ich mir ausgesucht We Don't Need a Map von 2018. Und der Regisseur ist Warwick Thornton. Also Warwick Thornton ist auch in Australien ein relativ bekannter Regisseur. Der hat auch viele andere Filme zum Thema Aboriginal oder Indige, australische Indige, wie sagt man, Benachteiligung gedreht, ja. Und bei We Don't Need a Map geht es wirklich primär darum, um den Southern Cross. Der Southern Cross ist eine Sternekonstellation, der auch in der Nationalflagge Australiens abgebildet ist, diese Sterne. Und in Australien ist der Southern Cross auch vergleichbar mit ich will nicht sagen, das Nazi-Symbol, aber schon eine sehr rassistische oder also nationale
Einstellung. Also ähnlich wie die Südstaatenflagge in USA dann, oder?
Genau so. Ist eine nationale Einstellung und es dreht sich halt genau um dieses Hijacking von diesem, von dem Southern Cross. Und für die Aboriginal ist die Sternekonstellation, also die Aboriginals sind ja sehr naturfokussiert, ja, also die nehmen ja, die haben die sogenannte Dream World und diese Dream World ist basierend auf die Natur. Das heißt, wenn jemand stirbt, wird zum Beispiel ein Baum zu dieser Person, dann ist dieser Baum heilig, genauso wie mit dem Uluru, dem Berg. Und die haben sehr viele Fabelgeschichten, also wo es halt geht, es geht um Tiere und der Southern Cross ist für die der Emu. Und das Southern Cross, das Sternbild, ist ja schon viel älter als die australische Geschichte. Also tausende Jahre davor. Das heißt, das Kontroverse ist halt so, es ist dasselbe Symbol, das Southern Cross. Die Australier nehmen das halt so für den australischen Stolz, aufgrund der Flagge, während andere Leute das halt dann ausgebeutet sehen und dasselbe Symbol, wie sagt man, missbraucht sieht. Ah. Und in dieser Dokumentation dreht sich halt genau, ist alles darum, es ist super interessant, um halt auch allgemein um Flaggen. Zum Beispiel, also klar, jeder weiß die Geschichte Australiens, dass die Aborigines, wie genauso wie in allen anderen besiedelten Ländern auch, über die Jahre halt einfach, ich will jetzt nicht sagen ausgerottet, aber auf jeden Fall vernachlässigt wurden und damit viele Probleme kamen. Und eins davon, zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, die australische Flagge, die wurde natürlich eingeführt dann, ja, nachdem die Unabhängigkeit Australiens erwähnt wurde, wurde dann auch zeitgleich irgendwann viele Jahre später einfach mal die Aboriginal-Flagge gezeichnet von irgendjemandem, wahrscheinlich auch einem Briten, ja. Aber die Aborigines selber akzeptieren diese Flagge nicht, weil also in ihrem Leben gibt es keine Flaggen. Und darum geht das auch in dieser Dokumentation, Symboliken. Ja, ja, cool. Ist ja wie auch bei uns, dass man einfach sagt, die Deutschlandflagge kommt ja auch sofort. Mhm. Ja, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Und so ist es, dieses Thema wird auch in dieser Dokumentation erwähnt. Also sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
Klingt gut.
Ja, ich mach's ganz kurz. Mein Platz 2 ist Mad Max 2. Ich glaube, da brauche ich nicht ganz viel zu sagen. Ist für mich der bessere Film oder der beste Film auch in der ursprünglichen Trilogie. Insgesamt schwierig, ob es der beste ist oder Fury Road, aber ja, mag ich sehr, deswegen kurz und knapp, Platz 2.
Sehr schön, ich mache auch kurz und knapp, man sieht nicht so viel Australien, aber ich liebe diesen Film Mary and Max oder Schrumpfen Schafe, wenn es regnet, von 2009.
Cool, dann bei mir ist auf Platz 2 der That Sugar Film. Den gibt es auch auf Deutsch, habe ich gesehen. Und bei dem Film es ist eine Dokumentation, wie der Titel schon sagt, um den Zuckerinhalt von in Lebensmitteln, die gekennzeichnet sind als gesund. Und der Regisseur, der heißt Gameau, der macht ein Experiment in dem Film und zwar ist eigentlich ein gesunder Mensch und er fängt an, ungesunde Sachen zu essen. und lässt sich dann analysieren von Doktoren, was halt über die Zeit passiert.
Erinnert mich aber an Super Size Me mit vorne mit Morgan Spurlock, der leider...
Genau.
Genau. Kennst du die auch, okay.
Und das tritt genau in die Fußstapfen. Mhm. Es geht genau dort halt weiter und es geht wirklich so Fruchtsäfte, Fruchtjoghurt, Müsliriegel, Frühstück, ne, alles, was wo dann halt steht, bei uns würde jetzt da stehen A, alles das ist er und dann sieht man halt die Transformation, untergeht über die Monate, nur weil er sich davon ernährt. So. Ja, ist super interessant. Und ich glaube, der war auch relativ erfolgreich, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob er was gewonnen hat, sehr interessante Dokumentation.
Ja, mein Platz 1 hat Dave gerade schon erwähnt. Das ist bei mir Marion Max, der hat mich damals komplett aus den Latschen geschossen. Da war von Freude bis Weinen alles dabei. Deswegen musste der bei mir auf Platz 1 und hat echt Mad Max verdrängt. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Tja, dann bei mir ist mein Platz 1 dein Platz 2. Bei mir ist Mad Max 2 immer noch. Ich liebe diesen Film einfach und ist für mich auch der beste Teil der Trilogie von damals. Ich liebe den einfach.
Ja, wie immer sehr einig.
Tja, Conny, hast du umso mehr Zeit, um jetzt deinen letzten Film noch zu representen.
Zu dem ich am wenigsten Stichpunkte gemacht habe, aber kein Problem. Der Film heißt Chopper aus dem Jahr 2000 von Andrew Dominik.
Ach, ich dachte von BG. Chopper City in the Ghetto von BG.
Genau. Also der Film heißt Chopper, basierend auf dem Namen des also es ist eine Autobiografie über jemanden, der heißt Mark Chopper Reed. Und das war ein sehr brutaler Gangster, der dann halt im Gefängnis seine eigene Autobiografie geschrieben hat. Und dieses Buch dann ist dann die Basis für diesen Film gewesen, Chopper. Und es ist einfach brutal, aber auch sehr lustig zugleich. Also ich kann den Film wirklich empfehlen. Das ist ist auch so eine Legende in Australien. Also wenn jemand so Chopper sagt, dann weiß jemand, oh, das ist so gefährlicher Typ. Ja.
Okay, cool.
Das Cover habe ich aus meiner Videothekenzeit noch saupräsent, weil ich den Film da oft gesehen habe, aber ich habe ihn nie geguckt. Also es wird dann jetzt wohl Zeit.
Ja, yeah, auf jeden Fall.
Ach, das ist mit Eric Boehner der Film, oder
ja,
was?
Ja, ja.
Ach.
Ja, woher hat er nicht hier auch so einen Gold-Silberzahn?
Ja, genau. Und dann zugehackt ohne Ende. Okay, genau. Cool.
Und das war, glaube ich, auch für Eric Boehner der Start deiner Hollywood-Karriere daraufhin. Also okay. Das war so der erste Film, der ihn dann in Amerika auch bekannt gemacht hat.
Ja, cool. Ja, Hammer. Schöne runde Sache. Also zumindest gut, dass Conny mit dabei ist, weil bei uns mal wieder ein paar Doppelungen, Dennis und mir.
Sind uns ja komplett einig, einfach nur.
Ja, vielen Dank,
ist Alter. Frisches Blut ist immer gut.
Absolut, ja. Conny, willst du noch was loswerden über australische Gesellschaft, Fehlverhalten der Menschheit zu filmen oder direkt einfach nur noch auf uns rumpöbeln?
Also, jetzt so, wenn du mich so spontan fragst, jetzt habe ich jetzt nichts auf dem... weiß jetzt nicht, oder du hast eine Frage oder sowas, aber ansonsten, ja, keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nicht so ein. Gibt es viel zu bereden über australische Politik, Natur und so, ne, wie die Menschen mit der Natur umgehen. Und auch zu dieser Liste, die ich jetzt hier erstellte, in den Top 3, da habe ich auch noch natürlich ganz andere Filme im Kopf gehabt, aber ich bin halt jemand, der guckt so gerne Dokumentation halt auch über die Geschichte Australiens, Aborigines oder Filme von Regisseuren, die Aborigines sind. Und ja, deshalb so diese ganzen Blockbuster-Dinger, die habe ich nie gesehen, so weißt du.
Ja.
Also Mad Max Fury Road natürlich kenne ich, aber das hätte ich jetzt hier nicht so erwähnt, so, aber klar, das ist, ja.
Ja, glücklicherweise gibt es ja auch ein paar Filme in der Exploitation-Doku, wo ja auch Aborigine-Thematiken hauptsächlich behandelt werden. Ne? Ich glaube, Walkabout ist da ein Film oder Long Way Home hieß der, glaube ich. Ja.
Ach, ist der Long Way Home, ist das der, wo die von dieser Foster Family quasi flüchten?
Ja, genau,
und dann die quer zwei durchs Land Kiddies. Reisen,
ja, genau.
Die beiden Kids.
Ja,
ja.
Okay.
Ja, wahrscheinlich die Golden Generation, ne? Golden Generation, sag ich schon. Nicht Golden Generation, wie hieß denn? Habe ich jetzt vergessen. Also die haben speziellen Namen halt, diese Generation, die geflüchtet okay. sind vor den Weißen.
Ja.
Stolen Generation.
Stolen Generation. Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Genau. Aber es gibt noch von dem, wie heißt der, Warwick Thornton,
ja.
Der hat noch einen Film gedreht, der heißt Sweet Country. Das ist so ein Western. Den kann ich auch sehr empfehlen. Der da geht es auch genau um diese Zeit halt, wie die Briten halt dann die Aborigines auch jagen.
Ah ja. Ja, auf jeden Fall ein Thema, womit man viele Stunden auch vor allem mit dir füllen könnte, Conny. Deswegen bin ich einfach happy, dass du heute hier am Start warst und auch immer wieder coole Infos zwischendurch gestreut hast. Und spätestens über die Banausen wusste man ja, okay, Conny beschäftigt sich viel mit dem Thema Umwelt oder Klima und Mensch-Umwelt und dass du da dokumäßig eben auch immer wieder unterwegs bist. Von daher freue ich mich einfach auch sehr, dass du hier in deiner Top 3 ein paar andere Inspirationen vielleicht mal noch mitgebracht hast.
Und sehr gerne.
Ja, cool, dass du da warst. Dennis, willst du noch was raushauen?
Ja, ich habe mich heute echt auf die Folge habe ich mich echt lange gefreut, weil ein frisches Gesicht, für mich ja noch komplett unbekannt und ein ganz neuer, ganz anderer Blickwinkel da drauf und natürlich auch eine persönliche Bindung an das Thema. Und nachdem ich die Doku dann gesehen habe, war ich ja komplett on fire. Und da das Trenchard Smith Special, das wird ja noch kommen, aber ich habe so Bock, da noch mehr zu gucken. Also, wenn ihr irgendwie eure Finger an diese Doku bekommt, guckt euch die an. Ich glaube, die war mal auf Tubi eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die da immer noch rumliegt. Sowas poppt auch gerne mal bei YouTube auf. Also versucht die zu gucken. Versucht alle Dokus von dem Mann zu gucken. Das ist echt geil. Guckt euch gerne die Filme an, die wir heute empfohlen haben. Und wenn ihr auch solche Arschlöcher seid wie der Typ in Long Weekend, dann hört auf damit.
Genau.
Lasst die Umwelt in Ruhe, sonst lässt sie euch irgendwann nicht mehr in Ruhe.
Genau.
Oder wir kommen zu euch nach Hause. Und bei Dave wollt ihr das nicht. Dave überlebt sogar Krokodile.
Weiß ich nicht, ja. Aber Conny weiß Bescheid. Ich habe noch genug Waffen zu Hause, dass jeder Einbrecher den Kürzeren ziehen würde.
Und das U-Boot schick ich dir noch.
Ja, geil. Die Panzer will ich noch viel mehr haben. Der wäre geiler.
Ja. Schön mit dem Panzer zur Arbeit fahren. Das hätte was.
In Berlin macht dann sowas mal Spaß, auf den Straßen unterwegs zu sein. Ne?
Ja, hier wird es keinen wundern.
Ja. Gut. Dann haben wir es für heute, wa?
Ja, würde ich sagen. Da sind wir genau im Zeitplan gelandet.
Dann Conny.
Vielen, vielen Dank.
Genau. Danke euch nochmal.
Auch vielen Dank. Und wenn ihr mich nochmal braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet.
Jawohl, auch wieder virtuell, weil da wirst du sicherlich schon wieder in Australien am Start sein.
So sieht's aus.
Ja, gute Reise dir dahin und wieder gutes Ankommen und so. Aber wir hören uns ja auf jeden Fall zwischendurch mal.
Genau.
Und gut, Dennis,
dann
wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Macht es gut, bleibt uns gewogen und guckt euch die Filme an, die wir euch empfehlen.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.